Gästeliste Geisterbahn. Der Podcast.
Ja, hallo. Ja, schön, jetzt sind wir wieder da.
Wir haben uns lange nicht mehr angeguckt beim
Aufnehmen. Ja, ja, es ist gerade wirklich, wir haben, ich bin vor allem jetzt gerade auch zur Tür rein und habe euch einfach, seitdem ich hier in dem Raum bin, auch noch gar nicht angefangen, so richtig mal anzugucken.
Ja, du warst doch die ganze Zeit im Nebenraum, das war so ein bisschen komisch, dass du dich da so vorbereitet hast, mit dem, wo du dich selber nochmal so angefeuert hast und so, das war ein bisschen komisch, aber klar, jetzt, seitdem du Twitch-Streamer bist, macht man das jetzt,
ja, glaube ich. Stell mal vor. Das wäre echt so, ja, komm, bitte, komm da jetzt witzig und sich selber so ohrfeigen und so. Es war jetzt unnötig, dass ich, ja, es war unnötig, genau. Es war eigentlich unnötig, dass ich jetzt nochmal gesagt habe, weil eigentlich war es von dir klar, der Gag.
Aber ja, ich glaube, teilweise haben es Leute noch nicht verstanden.
Ja, jetzt. Ja, ich bin für die da.
Ich weiß auch gar nicht, wieso du einen Bademantel anhast.
Ich hätte gerne, mir ist gerade aufgefallen, ihr habt beide nicht The Office geschaut, oder? Die amerikanische Version,
doch,
mit Michael Scott.
Doch, die amerikanische ungefähr viermal.
Ah, okay, nice, okay. Dann Asche auf mein Haupt, aber ich gucke das immer wieder, so zum Essen irgendwie, ist so eine chillige, wie bei King of Queens bei mir, einfach so eine Folge, also ich kann immer so eine Folge snacken.
Gute Essenslänge auch.
Ja, ist gut, sehr, sehr, genau richtig, sehr gute Essenslänge. Und gestern habe ich gedacht, wegen Bademantel komme ich gerade drauf, da gibt es eine Folge, da ist, glaube ich, Weihnachtsfolge und dann kriegen die alle so ein Goodiebag von Corporate, ne? Ja. Und dann sitzt aber direkt Schnitt danach so Michael Scott in diesem Dunder Mifflin Bademantel da. Und ist richtig genäht auch. Und dachte ich mir so, ich will das haben. Das ist eigentlich super gutes Geschenk für jemand, der ein Fan ist davon.
Gibt's doch oder bestimmt, so, oder?
Gibt's bestimmt als Merch von, ich glaube, das ist CBS oder was ist das irgendwie?
NBC.
Ja, ABC.
NBC. Ich war da mal auch im Laden. Da gab es auch noch, da war der Office gerade schon vorbei und da gab es immer noch über sehr teure, komische Sachen. Aber leider keine coolen Sachen.
Ja, aber was gibt's da so bei NBC? Ist es dann, was gehört denn da noch dazu zu NBC? Nee, Fox ist Simpsons, ne?
Ja.
Was haben die, aber haben die dann so, sind dann solche Stores so, ist dann alles voll mit so Merch, so geilen Sachen oder was?
Ja, also ist da, das war jetzt in New York, da ist ja, sind die ganzen Studios, wo SNL und so und Jimmy Fallon und so.
Ach, alle das
sind.
Ist dieses Rockefeller Center.
Genau, ja. Und da ist unten drin dann so ein Store.
30 Rock.
Ja. 30 Rock.
Ich habe ja ein paar Jahre geschrieben für SNL, deswegen war ich da öfter.
Remote
halt, ne?
Schwäbische Nationallandesbank.
Genau, genau. Oder? Also zwei Sachen, die halt, also das ist jetzt nicht so wichtig, ich war halt remote und ungefragt. Also, ich hab denen immer so eine E-Mail geschickt mit Sketch-Ideen. Also gestern vor, du bist wirklich so voll süß eigentlich, so als Auto, so 20 E-Mails einfach über zwei Jahre, ne? Aber immer wieder so, hey, ich bin's wieder, hey. Aber so kollegial, so Watercooler-Talk auch mäßig, so einstrengend, so, hey, krass, der Sketch gestern lief gut, die Quote, ne? Naja, jedenfalls, hier angehängt mal wieder eine kleine Idee von mir. Die schenke ich euch und so. Okay.
Ja, ich kriege auch immer Antwort von denen, das ist echt, die sind so witzig, man muss einfach wissen, dass die auch außerhalb der Aufnahme einfach mega witzig sind, die nennen sich Mailer-Dämon, wenn die mir zurückschreiben. Genau.
Und die machen immer so einen auf trocken und so, aber wir verstehen uns seit Jahren so, das ist unser Humor, das ist so, ist ein Geben und Nehmen, das ist ein Hin und Her, so, wir nehmen uns so ein bisschen her. Sehr gut. Ach schön, aber schön, mit euch mal wieder am Tisch zu sitzen, muss ich echt sagen.
Ich habe überlegt, vermisst, wann das letzte Mal war, dass wir uns gesehen haben. So, ich glaube im Februar.
Ja, ist wahrscheinlich. Wir sind auch noch, muss ich sagen, ich will es jetzt nicht noch awkwarder machen, aber wir sind noch so, man muss sich noch erstmal wieder so, aber auf die gute Art, so ein bisschen. Ist nicht, dass das, weil manchmal hat
man. Es ist gut,
dass
ich auf die schlechte Art. Die
schlechte Art wäre nicht gut für Podcasts. Aber man kennt das ja, wenn man gerade so vielleicht länger weg war oder sowas oder jemand ein halbes Jahr, habe ich noch nie gehabt, ehrlich gesagt. Dass man halt, weiß ich nicht, so dieses so, dass man, wenn man sich auch so anguckt, das ist noch so ein bisschen so, das muss sich wieder, diese Alpha-Wellen oder so, die müssen sich wieder eingerufen. Aber ich merke es jetzt schon so, das geht bei uns recht schnell. Aber es ist einfach weird, ich glaube, durch Corona und allgemein ist man nicht mehr so oft eigentlich, ich bin super selten mittlerweile eigentlich so mit Leuten noch am Start, so auch durch das Twitchen und alles mögliche, so man ist ja einfach zu Hause. Du bist es ja nicht so, Nils, du hast ja die ganzen Podcast-Sachen und du machst ja sau viel Interviews und sowas. Ja. Du bist ja ständig unter Menschen.
Ach, mit deiner Tanzgruppe seid ihr viel in der Stadt unterwegs.
Ah, ja. Die Lelche.
Wir spielen jetzt auch wieder ein paar Fußgängerzonen.
Ah, cool. Dürft ihr wieder?
Ah, ja. Wir dann spielen, oder was? Ja. Und dann tanzen. Okay.
Und haben ein paar gute neue Routinen, gute neue Breakdance-Routinen auch. Pop-in and lock-in.
Ja. So, die was würdest du sagen, welche Gliedmaßen sind so deine besten? So, was ist dein Go-To-Glied? Also Glied so?
Ich habe viele gute Glieder.
Ja.
Und ich würde aber sagen, also meine Knie sind schon.
Die sind geil.
Sehr,
die sind mir aufgefallen.
Sehr und flieg. Und ja. Ellbogen kann ich auch.
Ja, ja.
Also Ellbogen macht mir eigentlich keiner was vor.
Ja, ja.
Muss man ehrlicherweise
sagen. Du machst ja auch gerne so die Ellbogen auf die Knie dann, so, das ist so ein bisschen so deine Version vom Schuhplattler, so ein
genau.
bisschen mit denen. Ja, ja.
Genau. Und wenn ich mir dann so eine halbe Stunde.
Geiler Sound.
Und wenn, geil. Wenn ich mir dann so eine halbe
Stunde. Das ist ja so ein dumpfes Platte. Ja.
Also mein Power-Move ist natürlich, wenn ich meinen Ellbogen auf andere Leute's Knie trommel. Ja, ja, ich lasse die Leute dann alles in der Reihe stehen und dann trommel ich sie daran vorbei. So.
Ja, ja.
Und aber auch wenn ich dann noch eine halbe Stunde an meinem Ellbogen lutsche, das ist
ja,
dann,
ja.
Da flippen die Leute aus.
Das ist völlig mindblowing. Ach, Alex und so. Ne?
Naja. Naja, genau.
Ich habe es halt gerade wirklich versucht. Ne?
Ja.
Das haben jetzt die Leute nicht gesehen. Aber das war doch auch mal der Gag als Kind, oder? Wenn du schaffst, in deinem Ellbogen zu riechen und gleichzeitig irgendwie irgendwas, keine Ahnung, zu machen, dann... Und dann sah man halt total bescheuert, also das war dann der ganze Gag, ne? Ja, super. Kinder sind dumm, ey.
Gruß an alle, die das gerade versucht haben.
Gruß an alle Kinder, auch vor allem.
Ja, das stimmt, ja. Haben wir länger nicht mehr gemacht.
Ja.
Vielleicht sollten wir mal so eine Kinder-Edition von Gästeliste Geisterbahn machen.
Ja.
Hey! ABC!
Oh nein, jetzt kommt der Mann mit dem Kinderei.
Kinderei.
Ey, aber das ist auch diese Werbung, die nervt mich so hart. Diese, ich glaube, das ist von Haribo.
Wo
diese
die Kinderstimme.
Ja, haben. Weil das irgendwie.
Ja, das ist
die, ja, das, die Idee.
Ist auch
ist
creepy,
okay.
Finde ich.
Die ist super creepy.
Ja.
Die Idee ist irgendwie so, ist irgendwo am Ende schon süß, okay, ist eine ganz nette Idee, klar.
Ja, ne? Es ist halt so eine klassische Papieridee.
Genau, aber die funktioniert überhaupt nicht, weil die Schauspieler, das ist auch so, das ist einfach weird nur. Na. Das ist einfach nur creepy.
Na.
Jetzt haben die auch eine neue, habt ihr gesehen, wo die im Weltall sind, so ein Raumschiff fliegen? Das ist total weird. Irgendwie, und dann so, ja, in den Weiten des Weltalls, keine Ahnung, das ist einfach komisch.
Ich finde auch diese Kinderüberraschungswerbung ätzend mit diesem, na, willst du jetzt dieses Kinderei haben
und
so? Finde ich auch mal.
Da gab es ja damals, das haben ja irgendwelche Leute mit einem Oreo-Keks gemacht damals.
Ja.
Das gab es online, die haben es halt einfach 1:1 auch dann geklaut.
Haben die geklaut, oder was?
Ja.
Eigentlich sollte man das so verarschen und dann einfach so, na, willst du das Kinderei? Und dann so, nee, kriegst du nicht, halt die Schnauze jetzt, machst jetzt deine Hausaufgaben. Und dann so Tür zu und dann einfach läuft das wirklich 10 Minuten durch die Werbung, wie das Kind da sitzt und einfach nicht checkt, was es machen soll. Dann immer vom Off so Hausaufgaben so zu machen.
Finde ich eh gut, wenn man im Kinderzimmer so einen Lautsprecher hat, wo man dann so Durchsagen machen kann.
Ja, ja, ja. Das ist ja echt gut, aber auch mit diesem Schulgong dann.
Wing, wing, wing.
Essen. Jetzt nicht in Essen. Ja. Ich habe gestern erfahren, dass Aachen
mit Doppel-A geschrieben wird.
Erst das ist tatsächlich, habe ich nicht gewusst.
Ja.
Und zweitens, dass das tatsächlich in der Stadt, das ist jetzt wahrscheinlich auch dein Gebiet, du warst bestimmt schon mal in Aachen, das ist ja alles so in der Nähe von Köln.
Wow.
Und als zukünftiger Administrator von Bonn müsstest du ja eh die Ecke da so im weitesten Sinne kennen.
Ja.
Ich habe gestern erfahren, dass das quasi fließend übergeht in die Niederlande, dass quasi kein Ding ist. Und wo habe ich das gelernt? Ich mache nur die Stimme und wir gucken, ob ihr wisst, wo ich das gelernt habe. Ja, dann bin ich Fahrrad los, habe jetzt die 5 Kilometer mal geschafft und da haben wir dann bei Dobby natürlich das Ding, dass wir da...
Das ist ja
Tobi,
nicht...
Tobi, liebe Grüße, gehen raus an Tobi, ich feiere
Tobi Bayer, ja. Einschlafen-Podcast. Aachen ist ja Dreiländereck, da ist ja auch Belgien. Da gibt es eine Ecke Belgien, Deutschland, krass. Holland.
Ja, und da ist wohl so ein Stein.
Genau.
Und das hat dann Tobi auch so, muss ich natürlich in seiner Stimme kurz sagen, wie er es erzählt hat. Ja, dann ist da ein Stein und das fand ich ein bisschen skurril. Das, da ist dann eine Schlange von also, 50, 60 Meter und die stellen sich da an und ein Foto machen, fand ich ein bisschen skurril. Und ihr müsst euch dabei auch so mein einschlafendes, aber recht fröhlich guckendes Gesicht vorstellen. So, ich denke, du Tobi, ich fühle dich. Ich finde es auch skurril.
Ja, Aachen hatte auch eins, das, ich glaube, das modernste Klinikum Deutschlands oder so haben die da gebaut damals. Ist heute auch noch in Benutzung. Und was war denn noch? Irgendwas anderes? Gab noch irgendein Funfact.
Die haben Dom halt auch.
Ja, es gab noch irgendein Funfact.
Das Tivoli.
Aber fällt mir nicht mehr ein, keine Ahnung. Fällt mir vielleicht nachher wieder ein. Aber interessante Stadt auf jeden Fall.
Ja, ich habe tatsächlich Bock bekommen, da hinzugehen, weil der hat irgendwie von seiner Reise erzählt. Ich bin übrigens nicht eingeschlafen. Danke.
Ja, toll. War aufregend, die Reise. Ja.
Es gibt so ein bisschen weiter Richtung Süden, also quasi in der Eifel, hinter Aachen fängt dann die Eifel an und also wenn man dann quasi auf belgischer Höhe ist, weil die Eifel erstreckt sich ja auch bis Belgien, also in Belgien
ist
auch noch...
Das ist nördlicher, also ich weiß nur Eifel, weiß ich nur, der Typ von Baris Fares kommt daher.
Ja, also du, also Aachen ist, wenn du Aachen ungefähr, also sehr, sehr vage, aber ungefähr auf einer Linie mit Köln siehst, ja, nur halt weiter westlich, ja, dann ist da drunter im Süden geht dann die Eifel los.
Ah, okay, okay.
Weil quasi, weil Aachen so auf einer Höhe ist mit den Niederlanden und ja, da drunter kommt dann auch Belgien direkt. Ah, deswegen ist dann okay, da die ganze Grenze zur Eifel ist irgendwie belgisch und da gibt es einen Ort, weil das ist super weird, weil da ist eine Straße nur deutsch, während der Rest belgisch ist. Mhm. Und das liegt daran, dass da früher eine Eisenbahnstrecke lang ging. Kann auch umgekehrt sein, dass die Straße belgisch ist und der Ort deutsch. Ich glaube, so rum ist es. Weil da eine Eisenbahnstrecke ging, wo jetzt heute diese Straße ist. Mhm. Und die sollte auf deutschem oder belgischem Staatsgebiet bleiben. Deswegen ist quasi nur die Strecke vom Land und der Rest war das andere Land.
Wie eine Insel. Genau. Ja, also davor ganz, ist was anderes, dahinter ist
da drumrum ist alles, so, okay, ist alles das andere Land. Nur ja diese Straße selber ist dann belgisch oder eben deutsch. Das ist super schräg. Da bin ich mal irgendwie wandern gegangen. Da gibt's auch so eine Dresinenstrecke, wo du dann mit so einer Dresine fahren kannst und so. Und es ist extrem seltsam, da irgendwie dreimal in der Sekunde das Land zu wechseln.
Ja. Ich finde aber sowas immer ganz geil eigentlich. So. Ich bin auch so ein Zucker für sowas. So irgendwie so, jetzt bist du mit einem Fuß in Spanien, mit dem anderen Fuß.
Ja.
Okay, jetzt halt, keine Ahnung, in Portugal oder sowas. Finde ich irgendwie geil, obwohl es eigentlich Quatsch ist. Ne? Es sind ja nur von uns Menschen erdachte Grenzen.
Aber lustig finde ich dann doch halt, also halt dann die, dass das halt auch Sprachgrenzen sind. So,
ja, ja.
Wie man denen so langsam näher kommt, da gibt es dann so die Essenskarten in zwei Sprachen und so. Ja. Und das finde ich mir irgendwie verrückt.
Ich frage mich auch, ob viele Leute, was ähnliches gab es auch mal in diesem Vacation-Film, aber das habe ich auch schon früher gefragt, ich glaube Vacation hieß der, so ein später Griswold-Film. Mhm. Ich frage mich, ob viele Leute nachts auf diesen Stein zwischen Belgien, Holland und Deutschland da bumsen. weil sie sagen wollen, ich habe in drei Ländern gleichzeitig gebumst.
Ja, oder wir haben uns durch drei Länder gefickt, dass wir dann auch so rumbumst um den Stein. Ja. das ist eine gute Idee. Oder halt genau, oder in jedem Land halt irgendwie so irgendwie was klauen oder sowas. Oder keine Ahnung, an jeder. Das macht keinen Sinn.
Da könnte man so ein ganz
internationaler Dieb, weißt du dann so.
Da könnte man vielleicht auch so. Das wäre vielleicht, weil ich habe gerade überlegt, das ist immer so eine Gegend für Casinos, so, ne? Und das ist aber so klein, das wäre eigentlich perfekt für Hütchenspiele. Ja. Und wenn dann die Polizei kommt, gehen die ins andere Land. Ja. Und dann können die da nicht.
Ne, ein Hütchen ist, setzt du auf Deutschland, auf Belgien oder auf Holland.
Ja, ja. Und die sind, kratzen sich nur den Kopf, die Polizei. Ja, ist das zuständig. Scotland Yard, ist das euer Ding? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Das ist eigentlich genial.
Ich musste übrigens noch die ganzen Tage, eigentlich jeden Tag bestimmt dreimal aus dem Nichts darüber lachen, wie ihr beiden beim letzten Bähnchen auf einmal ins Holländische geswitcht seid. So aus dem kompletten Nichts habt ihr wirklich perfekt. Das war so.
Das war in dem Moment, haben wir gerne. Ja.
Das ist unser Land, unser Herkunft.
Ja. Man hört so kluck, 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 natürlich. Diesen dicken Holzschuhen, ey. Wer hat die eigentlich erfunden, Mann?
Die Klotschen.
Die Klotschen. Was soll denn das?
Die Klotschen sind von den Käsehändlern damals, die auf so Schlitten,
warum?
Die auf so Schlitten die Käserollen durch vor allem natürlich Gouda gezogen haben.
Ja.
Und weil der Boden so hart war, haben die so Holzschuhe angezogen, weil die damit so über diesen Pflasterstein gleiten konnten.
Ach echt?
Habe ich jetzt gerade erfunden.
Ich hab das geglaubt. Oh, ich bin so dumm.
Käseschlitten.
Das ist mal wieder ein Beweis.
Also die Käseschlitten gibt es ja tatsächlich, aber
warum Käseschlitten klingt übel lecker. Aber dann komme ich unten an, ist dann nicht mehr da, der Schlitten. Und ich bin einfach so dick.
Ich habe als Kind immer davon geträumt, einmal so ein eigenes Rad Gouda zu haben.
Ja,
ich habe mir gedacht, wie geil muss sein, so ein ganzes Käserad zu haben.
Ja, ja.
Ich habe auch immer gedacht, wenn man dann im Supermarkt also einkaufen war und manchmal lagen, also ich glaube, bei uns im Dorf gab es nicht wirklich so eine Käsetheke, aber manchmal gab es dann so ein kleines Viertelrad oder so im Angebot, so halt so ein Stück und dachte ich, oh krass, das kaufen bestimmt nur reiche Leute, die so ganz fein sind, die kaufen ihren Käse am Stück.
Ich denke bei Gouda immer komisch, also bei diesen Clocks immer an Jackass, wegen Chris Pontius, da dieser ganz früh, eine von den frühen Sketches, wo er quasi durch Holland nackt läuft, immer mit so einem Rock und dann immer so, weißt du, mit so Zöpfen und dann dieses holländische Mädchen spielt. So. Ja. Und dann immer den Rock so hinten so, mit diesen Glocks rumläuft. Ja, herrlich, ey. Käseschlitten ist auch ein gutes Wort, ey. Käseschlitten. Das gibt es bestimmt auch irgendwann mal so von Maika oder sowas. Der Käseschlitten.
Ja, die sehen ja so ein bisschen aus wie diese, es gibt auch auf, ich glaube auf Madeira oder so, gibt es auch diese Typen, die immer mit diesen Holzschlitten den Berg runterfahren, ja, ja. Diese Psychos, die ja, da ja. Auf dieser Straße.
Ja, diese, und genau, die haben so, genau, die lenken das dann auch.
Genau, immer, die stehen so dahinter.
So, wie so ein Seifenwagen,
genau,
hinter so einem Seifenwagen.
Naja, genau, ja, ja. Und die sind immer super schnell und so, ja, ja. Und so wow. Und so ähnlich sehen diese Käseschlitten aus, die da immer in Gouda am Markt neben sich stehen haben.
Schau mal vor, dich überholt so einer, während du irgendwie gerade mit dem Fahrrad so einen Berg abfährst so, und auf einmal so mit so einem
Ich kann nicht bremsen!
Das riecht nach Käse, aber Seid ihr Käsefreaks? Also ich würde sagen, du bist schon, Nils, du bist schon so ein
Absolut.
Käsemensch, oder?
Ja.
Und du?
Nee, also ist ja kein Käse mehr so richtig, aber ich war auch nie so Also mich hat Käse nicht interessiert.
Ja, so, ich bin auch so. Ich bin sehr, sehr einfach gestrickt. Ich mag am mein Lieblingskäse ist echt Schablettenkäse. Da werden jetzt super viele Leute auch sich so krass den Kopf fassen. Oh mein Gott. Aber Käse war auch. Also ich mag mittlerweile schon gerne so ein Emt. Also klar, Emtaler so ist jetzt nichts Besonderes, aber so ein Gruyère oder sowas. Ich meine, da merkt man schon, das ist so der Anfänger. Ich bin aber so ein mega Anfänger. Also geht das für mich schon fancy. Aber ich habe das auch nie gecheckt. Ich hab so einen Kumpel, der will immer so Käseplatten machen. Das ist voll das Ding. Das ist auch voll sein Ding immer. Wir haben mittlerweile untereinander alle Freunde, die, also gemeinsam Freunde, so haben wir schon so eine Art Lästern über den, der macht bestimmt wieder eine Käseplatte. Der immer irgendwie auch Gründe sucht. Ja, das war bei uns einfach vorglühen in den Armen und sowas, ich mache eine kleine Käseplatte. Und immer kommt, kannst du echt unterstellen, kommt er so raus, hey, habt ihr hier mal Bock auf Käse? Bringt ihr so eine Platte? Das ist wie so ein Charakter bei Friends oder keine Ahnung, bei How I Met Your Mother oder so, ist der Käseplattenmann. Und der macht dann immer so und der redet auch die ganze Zeit drüber. Oh, den habe ich jetzt neu, der ist ganz geil, den musst du probieren. Der ist ein bisschen, aber der ist ein bisschen was für Fortgeschrittene und sowas. Und ich bin immer so, Alter, gib mir einfach Wein. Aber ja.
Aber es ist geil, so eine Käseplatte. Ich kann ihn total verstehen.
Nee, also es ist gesellig auch, es ist geil auch zum Knappern, so ein bisschen. Du hast ein bisschen was und dann eben kannst du ja solche Gespräche machen, probier mal den und so. Ist ja auch irgendwie, es hat ja aus irgendeinem Grund was Befriedigendes für Menschen. Jemand sozusagen ein sowas essen, so mir schmeckt das und ich zeig dir, dass es dir schmeckt und dann dieses Gefühl zu bekommen, dem schmeckt das jetzt auch. Warum auch immer, gibt es uns ein gutes Gefühl. Und so geht's ja dann auch dann immer auf. Sagst du, probier mal den, der ist gut. Oh, der ist lecker. Oh, mach mal die beiden zusammen. Oh, ja, lecker. Ja, keine Ahnung.
Also ich war natürlich direkt mein erstes Ziel, als ich jetzt nach langer Zeit mal wieder in Berlin war, war ich auch in den Schönhauser Aliakaden.
Welcome back, erzähl mal, wie war's?
Und da ist ja direkt am Eingang auch so ein Käseladen.
Ja. Ja, ja,
und da finde ich es immer schön, dass der Verkäufer da aussieht wie eine traurige Maus eigentlich. Das mag ich immer, dass der Käsemann hat die Corona-Krise überstanden, das hat mich sehr gefreut.
Viele Leute beim Schönhauser Aliakaden haben sowas Mausiges.
Ja.
Mäusiges.
Ja. Da war ja auch der GameStop, wo wir nie gesagt haben, wo der ist, ne? Wo der war.
Da ist auch ein GameStop in
und da ist jetzt Apollo Optik ist oder jedenfalls ein Optiker drin und da muss ich mir nochmal das vorstellen.
Nee, das ist daneben. Das ist daneben.
Ja, was ist jetzt da?
Ist jetzt gerade noch nichts.
Nanunana? Nee, das ist auch dieser komische Laden.
Aber da ist jetzt so, der ist jetzt noch verhangen, der Laden.
Nee, der war.
Der Apollo Optik war schon vorher da.
Ah.
Aber dann ist da so ein Sostrene-Grill, so ein Kram. Nee,
Sostrene ist ja viel weiter vorher.
Ach so, ja. Aber der war was.
Du
war nicht abgehangen. Jedenfalls
du bist kein Berliner mehr. Du gehörst nicht mehr hierher.
Ich reiße hier die Schulterdinger ab.
Genau,
hier. Unehrenhaft.
Das schön aus der Lehre abzeichnen. Aber erzähl mal, Herr, wie ist es denn so jetzt? Du bist jetzt wieder da. Wie lange warst du nicht mehr in Berlin?
Ja, ich war schon ein halbes Jahr nicht mehr hier.
Halbes Jahr, Alter.
Jetzt bin ich, weißt du, die Leute kennen mich ja, wenn ich ankomme hier, klar.
Sehen wir eine Molle gezapft, wa?
Molle gezapft. Direkt mal Alex gefahren, weißt du,
bisschen
abgehangen, klar, Shisha, dies, das, war schön gewesen, am Brunnen und so, klar. Ja. Dann willst du dich auch.
Was für ein Brunnen?
Na, hier, wo immer Messerstecherei ist.
Ja, also,
das da. Ja, das da. Und klar, bisschen, hab ich da abgehangen, dann, klar, gehe ich immer gerne, Potsdamer Platz, so ein bisschen.
Ist U-Bahn.
Die Scene, klar, die U-Bahn ist das, und dann, abends ein bisschen so unter die Leute mischen, klar, unter den Linden mit den Einheimischen irgendwie Kaffee trinken und
Ja, das ist klar.
Ich mag das einfach.
Ja, ein bisschen deutsche Wetter hier im Westen, wa?
Ja, richtig. Ja, klar.
Hört.
Ja, im Klo war ich noch nicht.
Na.
Ich finde es so krass.
Hack mal gedacht.
Wenn man so mit so ein paar Monaten Pause dann hier hinkommt, wie dann doch so, also gerade jetzt sind ja viele Läden auch pleite gegangen und sowas.
Ja.
Wie viel sich dann doch mal so verändert, finde ich krass.
Aber du hast ja jetzt in den Schönhauser Leerkaden einen Vincent Wiegen.
Ja, habe ich nicht gesehen.
Ah ja, der ist jetzt vorne links, da war ja Döner und Ditch.
Ja. Mhm. Nee, Ditch ist immer noch. Da war Döner
und Nordsee.
Und da war nur Döner. Ach, und Nordsee, genau. Nordsee,
der ist vegan, der Laden, der ist.
Döner und Nordsee sind da weg. Und da ist jetzt Rap Public und Vincent Vegan.
Die Rap schmecken gar nicht so schlecht. Ich habe da schon einen gegessen.
Ich habe da auch schon einen gegessen, aber für mich war das eine Enttäuschung.
Ja, was hast du denn für einen gehabt?
Boah, weiß ich nicht mehr. Kriege ich nicht mehr zusammen. Aber Maria fand ihn auch mega lecker.
Ja.
Die hatte auch einen. Die
da gibt es verschiedene Sorten halt, ne? Deswegen.
Naja. Ja. Meine war, glaube ich, mit Rindfleisch oder so. Das war eigentlich nicht so geil.
Ja. Ich habe mir dann so Tacos geholt an dem Ort, wo man sich am liebsten Essen kauft. Und zwar an der über Unterführung da an Eberswalder Straße, U-Bahn-Station. Ja. Da ist jetzt auch so ein kleiner Burrito-Laden drin. Der war auch sehr gut.
Da ist auch der seltsamste Friseur der Welt. Den finde ich ganz seltsam.
Da ist ein Friseur?
Oder so ein Barbier. Auf jeden Fall ist da Werbung dafür. Ich weiß immer nie, ob da einer ist. Aber wenn man außen sozusagen Straßenseite, wenn man da an der Ampel steht, da die Ecke, was war das? Ist natürlich sehr jetzt spezifisch für alle Hörer aus Berlin.
Ja, wir gehen einfach mal alle U2-Stationen jetzt ab. Also Sinnefelder Platz hat
der
nicht
Eberswalder Cast. Da müssen wir eigentlich mal einen Podcast drüber machen. Aber es ist geil, dass da jetzt, aber naja, finde ich jetzt nicht, aber da ist ja ein Riesa-Chicken. Für Vergangenheitsherren wäre das vielleicht gut gewesen.
Ja, schön Hühnchen immer reinballern, klar.
Ja, ja, ja.
Freue ich mich. Ja, aber ansonsten habe ich nicht viel erlebt. Freue mich, dass wir uns immer wieder sehen.
Ja. Naja, wir sind jetzt hier in dem krassen Studio hier in der Villa Bokulenz.
Nein, ja, absolut.
Hier geht's ab.
Mitten in der Produktionswoche einer neuen, noch super geheimen Produktion, die erst Mitte Oktober enthüllt wird.
Das wird super krass.
Aber es wird mega krass.
Ich finde es gut, dass jetzt, also ich finde es krass, wie der...
Es ist auch sehr früh, muss man sagen. Wir sind ja auch noch alle ein bisschen müde.
Ja, nee, ich glaube, wir kriegen jetzt gerade so, und der Einbruch kommt jetzt.
Ja. So. Ich bin ja das erste Koffein-High.
Ja, das erste Koffein-High. Aber ist ja auch mal okay. Ich meine, ich denke mal, heute wird auch so eine Folge, wo wir einfach tatsächlich uns gegenseitig auch einfach unterhalten halt, weil wir uns auch mal wieder sehen so. Und wir haben halt Pech gehabt, die Leute müssen halt zuhören.
Man muss halt dazu wissen, wir haben eigentlich auch direkt aufgenommen. Ne? Also wir haben nicht ganz groß vorher... Keine Zeit verschwenden. Und danach gehen wir auch direkt wieder.
Aber da sind wir auch, muss man auch überlegen, wenn man zurückdenkt, ich mache jetzt hier nicht die Nostalgie-Blase auf, aber diesbezüglich finde ich schon, dass man halt so, ich finde halt interessant, wie man Sachen als Mensch irgendwie mit Erfahrung einfach, ich meine, jeder weiß, mit Erfahrung, mit Training bist du irgendwas besser, ja. Aber ich finde für mich immer wieder interessant, wenn ich das merke tatsächlich, wenn es so klickt. Mal zum Beispiel jetzt gerade so im Bereich Twitchen oder sowas, jetzt 6 Monate gemacht, man merkt schon, jetzt tun mich Sachen, die mich am Anfang irgendwie verunsichert haben oder genervt haben, gar nicht mehr nerven, weil man einfach dadurch musste, die 6 Monate lang, um das dahin zu kommen.
Ja.
Und ich komme gerade drauf, weil Hermes meint zum Beispiel, wir haben direkt angefangen aufzunehmen. Das ist auch eine Sache, die wir ohne dass wir drüber reden, wissen. Das ist einfach so, wenn wir die Energie jetzt mitnehmen, das muss man nicht noch vorher sagen, so hey, lass mal jetzt noch besprechen vorher, sondern wir machen an, weil wir unabgesprochen sozusagen so ein Verständnis dafür haben, wir wissen genau das jetzt, wir brauchen jetzt die Aufnahme, lass mal jetzt starten. Ja. Das finde ich einfach interessant sowas, wenn man mal zurückdenkt, am Anfang, ich glaube das erste Jahr sogar noch, haben wir immer erstmal so eine kleine Besprechung gemacht, angekommen, jeder hat mal irgendwie so erzählt, dann haben wir damals immer noch so gemeint, nee, das hebt das mal auf, ich das mal auf, das den Podcast, und mittlerweile ist halt so wie so eine gut geölte Maschine, sag ich mal, ja.
Aber das fand ich auch krass, weil ich weiß ja noch, so wie wir die ersten Folgen gemacht haben, halt also remote, nicht an einem Ort und sowas, da haben wir auch gesagt, dass man eigentlich unmöglich ganze Folgen machen kann. Jetzt haben wir das ganze halbe Jahr irgendwie das so durchgedingst.
Ja, ist eine andere Dynamik. Also ich glaube aber, der Podcast hat da auch ein bisschen, wie heißt das, gewonnen, also so war was Gutes dafür, weil, also bezüglich, da greife ich mir auch an die eigene Nase auf jeden Fall, so dieses Zwischenreden und sowas ist ja automatisch durch das Remote, muss ich zum Beispiel das mir antrainieren, weil du ja nie siehst, wenn jemand den ansetzt zum Reden. Und man muss immer so ein bisschen sozusagen selber so quasi einteilen. Okay, jetzt merke ich gerade, jetzt labere ich mal gerade so. Und wenn ich jetzt fertig bin und ein Satz zu Ende ist und jemand anderes ansetzt, dann redet er jetzt.
Naja.
Weißt du, und dann einfach Fresse halten. So, das schaffe ich nicht immer. Aber weil ihr wisst ja, wie ich bin. Ich bin ja einfach so. Blablabla. Aber das finde ich ganz, eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Aber es ist immer noch besser zusammen. Sehen einfach. Es spricht einfach voll viel so mit den, weil man hat sich auch, wir haben uns ja auch manchmal so einander vorbeigeredet so, und dann hat sich der eine oder andere falsch verstanden und dann nachher hat sich rausgestellt, war auch gar nicht so gemeint, weil man das Gesicht halt dazu nicht sieht.
Naja.
Ja. Ja. So ist das.
Ich hatte gestern noch ein lustiges Erlebnis, mir gerade eingefallen, weil ich überlegt habe, was ich noch in Berlin erlebt habe.
Ja.
Und da habe ich wieder, manchmal denke ich so, dass ich in so einer Sitcom gefangen bin. da war ich an der Schönhauser Allee Station und da ist ja so ein Imbissladen. Alan Snack heißt der. Anna Snacks, eine Institution in Ostberlins, weil da gibt es die Catwurst.
Die Catwurst, ja. Catwurst, ich nenne es nur Catwurst-Laden. Catwurst. Einfach.
Ah, ja. Keiner weiß, wie der Laden heißt. Ja, was bist du denn für ein Freak, Alter?
Danke. Ich habe euch kurz gedacht, meint er den Catwurst-Laden?
Also erstens, weil ich den Namen so lustig finde und zweitens, wenn ich ein Bild von dieser lustigen Catwurst mache, schreiben mir immer 1000 Leute, wo ist das? Und deswegen weiß ich, dass es schon wieder Laden ist. Als Service nur da draußen.
Ja, dass du weißt, wo der ist, aber dass du weißt, wie der heißt.
Ja, ja. Deswegen weiß ich das ja, weil mich immer so viele Leute danach fragen. Und das zeigt ja als Service an die Leute da draußen.
Neben Kaplan,
rein. Ja, eben, neben Kaplan.
Ja. Ach, den wusste ich.
Natürlich.
Ein Catwurst ist ja quasi so ein Hotdog-Brötchen, da wird dann so ein Loch reingebohrt, dann kommt ungefähr ein Liter Ketchup-Currysoße rein und dann wird so eine Wurst reingesteckt.
Ja. Und das ist auch Catwurst, das ist ja die abgezogene Ketchup-Wurst.
Genau, ja. Echt? Aber ja, die haben auch eine andere Erklärung. Im Fenster steht auch, dass weil die Wurst an der Kette produziert wurde. Irgendwie.
Naja, ist aber eine Lüge.
Aber für Ketchup-Wurst macht für mich auch mehr Sinn. Und jedenfalls gibt es die da auch mit Tofu und so, deswegen gehe ich da manchmal hin, weil ich das irgendwie geil finde, weil das ist so ein Essen, wo man es danach auch so ein bisschen schlecht fühlt, dass man es gegessen hat und so ein, irgendwie so eine
das war ja quasi die DDR-Antwort auf den Hotdog.
Ja. Und dann hat man eigentlich dann so ein Brötchen voller Ketchup. Und ich habe dann da gestern auf die Tram gewartet, habe da so eine Straße, habe das gegessen und war so vertieft in meinen Moment mit der Catwurst und habe dann irgendwann so an mir runtergeschaut und habe gesehen, okay, krass, sieht aus, als hätte ich hier gerade eine Taube abgestochen oder so, weil alles voller Ketchup war. Mein Shirt war voll, meine Schuhe, ich hatte so einen riesen Ketchup Fleck vor mir und ich so, okay.
Aber wie so taub abgestochen, hattest du so ein kleines Messer auch in der Hand?
Dann hat es auch noch so ein paar Federn.
Ja, genau.
Ja, alles war so blutrot an dir und lief so runter.
Das war zu spezifisch.
Ja, sorry. Und dann habe ich das irgendwie so weggemacht und dann kam die Tram in dem Moment, ich habe es gerade noch so geschafft und dann bin ich hingelaufen, dann ist so ein älterer Herr von mir in die Bahn und ist dann fast so gestolpert und so nach hinten und dann habe ich ihn so abgefangen und habe natürlich so einen Ketchup-Fleck an seine Jacke gemacht. Und dann, ich wollte jetzt einfach nur nett sein, jetzt habe ich dem Mann an seine schöne beige Jacke einen Ketchup-Fleck gemacht und habe es mir dann noch nicht getraut, ihm zu sagen. Dann kam er abends schon nach Hause und hat gesagt, was ist denn hier passiert? Deshalb an dieser Stelle, er hört uns ja sicherlich, Entschuldigung dafür, für meinen Ketchup-Fleck.
Reinigungskosten. Das ist ja, in Deutschland ist ja dann immer so, sie müssen die Reinigungskosten zahlen.
Stimmt, das war auch immer so eine krasse Drohung in der Schule früher.
Ich dachte übrigens bis gerade eben, als du dann gesagt hast, dann kam ein alter Mann, dass der dann auf dem Ketchup-Fleck ausgerutscht wäre und sich den Hinterkopf am Bordstein aufgeschlagen hätte.
Das ist danach sicherlich noch passiert.
Und dann liefen noch so zwei Typen mit so einer Fensterscheibe, die sie gerade neu montieren wollen.
Und dann kam so eine Dampfwalze.
Genau. Da kam ein riesen Amboss einfach von oben.
Genau.
Und dann so ein Klavier noch.
Ja, genau.
Achtung!
Ich habe auch eine kleine Story mitgenommen, aber ich blicke gerade zum Hinterkopf so halb. Oder ich habe es mal vor der Aufnahme überlegt, wie ich die erzählen kann, ohne dass es super peinlich ist, aber ich glaube, ich komme da nicht drüber, ich muss es einfach so erzählen, wie es war und es ist halt ein bisschen peinlich, aber es ist halt auch sehr lustig. Und zwar, ich war neulich mal wieder im Fitness, ne? Fitness-Story, natürlich, das ist ja natürlich das Gold der Podcast-Welt, die Fitness-Stories und Bahn-Stories, die wollen wir hören.
Klar.
Na jedenfalls, ich habe halt irgendwie so eine Übung gemacht, Butterfly gemacht, ja. Und direkt schräg gegenüber von mir war halt ein anderer Typ und der hat irgendwie eine andere Übung gemacht. So. Und dann ist ja, ich feiere die Devise gerne so, jeder einfach, also Fresse halten, trainieren, wirklich. Ja. Ich will da einfach und da, jeder ist in seiner Welt so. Und ich sitze so da und dann mache ich so die Übung und dann ist halt was Peinliches passiert. Es passiert, hey, wir sind alle Menschen, okay, es ist mir etwas so, ich habe ein Geräusch gemacht, so sag ich mal, ja. Es ist ein Geräusch passiert. Ich hatte aber meine Noise-Canceling-Kopfhörer auf und ich war mir ziemlich sicher, das war laut gerade so, ja. Und dann habe ich original das hier gemacht. Ich habe wirklich so diesen, ich habe geguckt am Gerät, was da los ist. Weil der Typ mich halt genau, der stand wirklich genau, und der hat 100 Pro gehört, so. Und ich hab wirklich das eigentlich, ich hab's schlimmer gemacht. Alle wussten, wir beide wussten, komm, du hast gefurzt. So.
Wo kam denn da die Luft raus? Lasse.
Aber ich hab dann wirklich diesen übertrieben auffälligen, so, hab ich da irgendwie so gerätscht, irgendwie, da ist aber, da kommt Luft raus. Oh Mann, ey, ja. Und dann war's einfach nur unangenehm, weil, der ja quasi noch da war. Ich habe dann auch irgendwann aufgehört, da war ich nur noch mega am Handy. Ich habe nicht einmal mich getraut, drüber zu gucken. So, aber es lag so krass in der Luft, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann habe ich verloren, dieses Duell. Ich bin dann gegangen. Auch
ich stelle mir auch gerade vor, wie du so diese Butterfly-Übung weitermachst und dabei so tust, als wärst du am Handy so.
Genau. So vorne.
Ich hätte ja gedacht, du hättest dann so weitergemacht, hättest dann so getan, als wäre das so deine Art zu atmen. Genau.
Genau. Oder einfach so, gell? Der nervt schon wieder.
Oh Mann,
das ist, ach ja, herrlich. Aber es ist wirklich ein Klassiker. Ich meine, die Situation gab es schon tausendmal. Und so, aber wenn man sie dann wirklich selber erlebt, ich meine, das ist halt so ein Ding, das ist, glaube ich, schon auch ein Sketch. Also, das kennt man ja so.
Naja.
Aber wenn es einem dann wirklich mal selber wieder passiert, das ist so unangenehm. Du willst dann einfach wirklich im Boden versinken. So. Und ich habe es, wie gesagt, nur schlimmer gemacht in diesem. Das hat mich mal, ich glaube, ich habe das schon mal vor Ewigkeiten erzählt, aber das, genau das gleiche habe ich ja mal beobachtet bei einem Prof vor mir in der Uni, habe ich, glaube ich, erzählt. Da ist, hat er auch, er hat gefurzt, so offensichtlich. Ja. Und hat dann den Stuhl, so den, sich dann so vor und zurück gewippt und so noch immer so geguckt, so völlig auffällig. Ja. Und weißt du, das sind so einzelne diese Dinge, Menschen, wir wissen einfach, du hast gefurzt. Ich glaube, das Beste ist einfach immer, own it. Einfach, oder halt nichts sagen, aber ja, nicht gucken, nicht so tun, als ob Geräusche aus der Fitnessmaschine kommen. Ja, herrlich.
Gehst du, machst du eigentlich noch so, nee, du gehst jetzt nur noch Radfahren, ne? Du hast ja früher hier in Berlin, hast du ja so, was hast du, Boulder? Nee,
das war, es hieß.
CrossFit hast du gemacht.
Nee, so ähnlich. Ja. Nee, die haben die CrossFit-Leute fanden das uncool, die waren daneben.
Okay.
Ja. Ich
das
hab,
ist mit dem.
Genau. Ja, und dann so, und dann, das hat man auch gemacht, aber die Seilen, machen auch mit Gewichten und so ganz viel Zeug. Ja. Das war, wie hieß das?
Wo du immer morgens gekotzt hast.
Ja, das war mit so MMA-Leuten.
Ja.
Und die haben so, Functional Fitness for MMA hieß das.
Ja. Also, ja, sprich, wir haben keinen Bock, die CrossFit-Lizenz zu zahlen.
Genau, ja.
Heißt es jetzt hier anders.
Ja. Dann musste man auch mal so Stationen und dann musste man so Sachen machen. Und ich habe danach dann mal gekotzt und bin nach Hause und die haben dann ihr wirkliches Training angefangen. Jetzt gehe ich aber auch mal in so ein Fitnessstudio, und weil ich das immer gut finde, morgens immer so alles wegzuschwitzen und dann geht man nach Hause und schläft 10 Stunden.
Ja, ich bin da auch gerade auf dem Trip. Also ich habe auch ein bisschen zugenommen gehabt und so, habe jetzt ein bisschen abgenommen. Das ist erstens, tut es ganz gut, und aber generell, wir hatten es ja auch neulich davon, Herm und ich, dass wir beide eher so dieses Training machen, so für also so alibimäßig, einfach, dass man sich halt gut fühlt einfach. So, ich habe da auch gar kein Ziel. Bei Instagram oder so sind immer die Leute, die haben alle eine Meinung, da machst du einfach irgendwie einmal so ein Bild. Okay, bin vielleicht selber schuld, wenn ich Bilder mache vom Fitness, gebe ich zu, ist auch so ein bisschen so, hey, guck mal Leute, ich trainiere, ja, ich weiß, okay, sorry, ich bin da einfach ein bisschen scheiße. Aber dann kriegst du halt immer so dieses, so, oh, wenn du vom Joggen ein Bild postest, dann kriegst du. Ich mache das ja, weil ich dann stolz bin. Wenn ich halt wirklich so 5 Kilometer schaffe, dann mache ich das schon. Ja, dann zeige ich das halt zum Sinne, weil ich wirklich denke, so, das ist eine gute Leistung, und will ich auch mal zeigen, ich mache was. Und dann gibt's immer hier, mach doch kein Cardio, Junge. Hast du Cardio? 5 Minuten aufwärmen und dann zack. Und so, du musst Gains, wo sind die Gains? Und sowas. Ich so, ich habe keinen Bock auf Gains, mir ist das scheißegal. Aber ja, das finde ich dann ganz interessant, dass da immer jeder so eine Meinung dazu hat. Aber mir ist das eigentlich bewusst. Also ich mache das immer nur quasi, ich mache einfach nur so eine Stunde halt einfach Sport machen. Das tut einfach immer gut, glaube ich.
Ja.
Ich finde es auch krass, weil seit einiger Zeit fahre ich halt auch Rennrad so.
Hm.
Und sobald ich irgendwas mit Rennrad, das ist mir auch aufgefallen, so diese Szene an Rennradmenschen, da gibt es wahnsinnig viele unangenehme Leute. Das ist eigentlich so wie Golf. Eigentlich, weil die sind auch sehr speziell in dem, was man machen darf, was man nicht machen darf und wie was zu sein. Und immer, wenn
Beine
ich so,
rasieren, machst
ja, du? Nee. Und wenn man auch so, ich habe auch wie man sein Fahrrad gestalten muss, das ist, finde ich, so krass, weil da gibt es so viele, die so eine ganz klare Vorstellung haben, wie man das zu machen hat. Und das,
zwei Reifen.
Und das ist so verrückt, was ich da teilweise an Reaktionen bekomme, wenn ich nur ein Bild von meinem Fahrrad mache, was ich daran alles falsch mache und wie und was. Und
ja,
das ist ganz, ganz bizarre Welt, die Welt der Rennradfahrer.
Ja, die haben die Rennradfahrer, muss ich, also ohne jetzt den Rennradfahrern zu nahe zu treten, weil wir wissen, wir haben eine ziemlich große, also unsere Maria hat das ja für uns mal, alles mal durchgegangen. Ne? Ja. Das ist echt krass, wie viele. Ich glaube, es sind 20% unserer Hörer sind Rennradfahrer.
Ja, das ist ja auch seitdem Erik Zabel gesagt hat, dass er gestern das Geisterbahn hört beim Training. Sind die Zahlen tierisch in die Höhe gegangen in dieser Peer Group.
Genau. Aber ich muss auch sagen, mir ist dann auch ein bisschen öfter mal aufgefallen, dass ich finde, man sollte so den Hobby-Radfahrern, Rennradfahrern auch mal sagen, hey Leute, wir haben es gecheckt mit eurem Equipment. Okay, wir haben es kapiert so, weil dieses ganze Trikot und so, muss das
halt
wirklich
auch
sein?
Das ist halt auch arschteuer alles. Ne?
Ja,
das
so, also die haben alles, diese komischen Schuhe, wo man sich so einrastet, dann haben die irgendwie diese Radler, diese ganze, also so mit so überall so Marken drauf, keine Ahnung, und dann dieser Superhelm, der so mega wenig, und dann sehe ich den irgendwie so 20 km/h fahren und denke mir so, hey, ganz ehrlich, Dude, ist das...
Außer die Trinkflasche hinten im Trikot,
ja,
und so.
Ja, alles so. Und dann genau am Arm noch so ein Ding, wo man die Geschwindigkeit checken kann, und hier wird Puls gemessen, so Million-Dollar-Man-mäßig und so. Und klar, fahren die in der Stadt nicht so schnell, mir schon klar, der hat es ja dann irgendwie, kommt ja gerade vielleicht vom Land. Aber trotzdem, das ist mir auch so ein bisschen suspekt, dass ich glaube, dass die 5 km/h, die er da rausholt, die sind auch egal. Dann kann er einfach normal mit normalen Klamotten fahren, oder? Ich meine.
Ich habe mir damals zu großen Jan-Ulrich-Zeiten, habe ich mir ein Festina-Trikot geholt. Weil die sich so sagenhaft dämlich angestellt
haben. Was haben die nochmal gemacht?
Dieser spanische Rennstall, wo alle dann gleichzeitig beim Dopen.
Ah ja, Dopens,
stimmt. Das fand ich so lustig, habe mir sofort ein Trikot von geholt.
Diese Dokus sind übrigens auch echt geil. Also ich glaube, da gibt es zwei. Es gibt also eine über Armstrong halt, sozusagen diese generelle, die ist ziemlich gut gemacht, wo halt wirklich alles aufgerollt war, nochmal so mit Original-Footage und so Tour de France und O-Tönen von allen möglichen Sachen.
Der ist ja auch so ein richtiger, ich warte die B-Probe ab.
Ja. Der ist unglaublich gewesen. Genau, also so ein notorischer Lügner. Das Krasse ist, es gibt ja wirklich das Original-Footage, wie er so das legendäre Interview, da gab es so eine Pressekonferenz.
Er hat mit Oprah das damals gemacht.
Mit Oprah auch, genau, aber es gibt so eine Pressekonferenz, wo er wirklich so einem Journalisten aus der Szene, der glaube ich auch Teil dieser Doku war von den Machern, ich weiß nicht genau, der aber schon jahrelang immer bekannt war, auch so als der Typ, der es aufdecken will mit dem Doping, weil er das irgendwie gewusst hat, als Insiderinformation. Und dann gibt es so eine legendäre, ist auch alles gefilmt worden, so eine Konferenz, wo Armstrong den so übelst vor allen so richtig mobbt und fertig macht, weil er doch so ganz, und die Ehre der Leute, und es hat sich alles rausgestellt, dass jedes Wort eine Lüge ist. Und da denkt man sich so, da guckt man sich so Trump und so heutzutage an, so es gibt einfach, das ist fast schon Krankhaftes sozusagen. Ja. Also ich glaube, die glauben, weil ich denke mir so, also anders gesagt, wenn ich solche Leute sehe und einfach im Nachhinein weiß, dass das alles Lüge war, auch zum Beispiel, I did not have sexual relations with Clinton und so. Gut, als Präsident ist es vielleicht ein anderes Ding, du wirst dafür geschult, du darfst halt nicht, bla bla. Aber ich finde, es ist nur menschlich, um zu erkennen, wann jemand sincere ist und wann nicht. Und was ich so interessant finde, ist, dass manche Leute wie eben Armstrong, die offensichtlich gelogen haben, nachher stellt sich's raus, aber in dem Moment, wenn du es auch nachhinein nochmal anguckst, mit dem Wissen, dass er lügt, du echt nicht siehst, dass der lügt. Und das finde ich faszinierend, weil ich glaube, dafür musst du so ein Gen haben, so dass die, glaube ich, ihre eigene Realität sich selber machen mit dem Lügen. Klar. Das heißt, die empfinden das nicht als Lüge, sondern die tun sich vielleicht sogar noch so rechtfertigen im Kopf, dass es für sie eigentlich keine Lüge ist.
Die gefährlichsten Leute. Die erzählen sich das so oft, bis sie selber glauben, sozusagen.
Ja. Also der war ja auch immer super in der Angriffshaltung, weil es gab dieses Jahr von ESPN so eine zweiteilige, super lange Doku über ihn halt aus heutiger Sicht, wo er auch heute super viel interviewt wird. Und dann siehst du so, wie er das halt aus heute sieht und dass er das auch so für sich realisiert hat, dass er damals eigentlich noch schlimmer war, als man eigentlich dachte, so als Mensch auch so. Und dann wird das halt auch alles gezeigt, weil er sagt, ja, ich habe da halt einfach immer auf Angriff dann. Ich habe halt gelogen und irgendwann bist du da halt so drin, dass das irgendwie so ist. Und dann hat er auch ganz oft gesagt, ey Leute, ich hatte Krebs, ich nehme doch jetzt nicht irgendwelche Mittel, wo ich nicht weiß, dass so und so. Ne? Mhm. Und das war super krass zu sehen.
Also, naja, halt so stimmt, das Krebsding kommt noch dazu, das hat er ja quasi dann auch benutzt, seine Krebskrankheit sozusagen, ist eigentlich total verrückt, aber irgendwie auch interessant. Ich habe auch diese neueren Interviews gesehen, wo ich auch schon wieder kurz Sympathie für ihn hatte und so, mir aber sofort gesagt, das kannst du nicht machen, der ist, weil so ein bisschen wie heißt dieses Märchen, wenn du so viel lügst, irgendwann kannst du einem nicht mehr.
Ja, aber ich denke mir auch immer, ne, das war, also klar, der ist auch ein krasser Freak und so. Und ich habe dann auch es gab jetzt von der ARD, glaube ich, so eine neue Jan-Ulrich-Doku, die, also über die Tour de France 97 halt.
Ja.
Und die war, also ich glaube, die heißt irgendwie Sommer, kein Sommermärchen oder sowas.
Ja.
Die geht auch so eine Stunde, die ist super gut. Dann hat man so richtig so dieses Gefühl, was man damals hatte, wo man so vom Fernseher saß, weil die hat so super immer so.
Ja, ja, ja.
Und wie bizarr das alles war. Und da habe ich auch gesagt, das ist natürlich schon krass. Aber die dann so, ich finde halt immer, denke ich mir daran, okay, die machen das mit ihrem Körper, das ist natürlich scheiße und sowas.
Ja.
Aber ich fühle mich da jetzt nicht irgendwie betrogen im Nachhinein so, weil
ich meine, ich habe es halt nie verstanden, warum, also ich habe zwei Sachen nie verstanden beim Radsport. A, warum das so der Sport ist, wo besonders viel gedopt wird irgendwie so.
Also ich fand es ganz gut, Lance Armstrong erklärt das in der Doku ganz gut, so, weil er sagt, also ich glaube jetzt nicht die genauen Zahlen, aber sagt im Wesentlichen, also zwischen dem ersten und der letzten bei der Tour de France sind es ungefähr 5% Unterschied so in der Zeit.
Weil die alle so gleich gut sind, mehr oder weniger fast sozusagen. Ja,
so, und damals waren die Abstände noch größer und mit Doping kannst du halt 10% besser sein.
Okay.
Und dann, ne, und dann haben halt auch alle anderen gesagt, ja, ich will, und dann haben die auch dann die Deutschen gesagt, ja, ich will halt mit den gleichen Waffen kämpfen, so haben die dann
gesagt. Ja.
Und dann, wenn das eh dann alle machen und so, auch in der Jugend ja schon und so. Deswegen denke ich mir immer so, ja, die sind Tweets, die alle verrückt, aber damals weiß man, das haben wir einfach alle gemacht und so. Da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, ja, der hat immer gewonnen, der ist ein Lügner, aber ich denke mir so, das haben halt einfach alle gemacht.
Ja, aber das Ding ist ja auch, es ist ja sogar mit Doping unfassbar krass, was die für Leistungen machen. Also dieses Doping macht ja, glaube ich, irgendwie auch nur die Sauerstoffzellen irgendwie, keine Ahnung, da bist du aerober, irgendwie kannst du halt länger, aber dieses ja trotzdem ist ja krass, was die machen, so jeden Tag da irgendwie tausende Kilometer irgendwie oder wie viel, was auch immer.
Ich finde auch, also es gab irgendeinen Punkt in der, im Radsport, wo ich gesagt habe, dann erlaubt doch einfach Dopen. Die können ja selber entscheiden, was sie mit ihren Körpern machen wollen oder so. Und da es sowieso alle machen und wir auch alle wissen, dass die das alle machen, kann man das ja legalisieren und nicht so tun, als wäre das jetzt so der saubere Sport oder so, weil wir alle wissen, dass er das seit Jahren nicht mehr ist. Also legalisiert das doch einfach und dann geht es eben darum, wer das am schlauesten macht und wer gewinnt dann halt.
Weißt du, was ich glaube, was dann passieren würde? Es würde Folgendes passieren. Irgendwann im Laufe der Zeit würde dann quasi einer bewusst versuchen zu schaffen, ohne Doping zu gewinnen. Weißt du, um das irgendwie auch zu dokumentieren, dass er eben nicht dopt. Und dann ist er wiederum, ja weiß ich nicht, kann ja sein.
Ich befürchte nicht. Ja, okay. Ich glaube, es würde eher dazu führen, dass die ersten Todesopfer gehen.
Ja, das war auch damals so, weil da haben die, da, als sie die Doping-Sachen eingeführt haben, weil das Problem ist bei diesem EPO und so, dass wenn du das nimmst, ist alles okay. Aber wenn du da irgendwie das zu viel dosierst, wird halt dein Blut so Ketchup-mäßig und du fährst dann einfach um so. Ne? Und das ist halt das Problem an der Sache auch. Ja, stimmt, super Ketchup-Konsistenz. Und das damals war schon so war, dass die Teams halt gesagt haben, ey Leute, es wäre gut, wenn ihr jetzt langsam mal was Doping-mäßig einführt, weil die Leute sterben uns sonst hier weg. Also dass die Teams das so selber gesagt haben, das ist halt so verrückt. Und alles crazy.
Krass, das war unsere kleine Radsport-Ecke.
Ja. Apropos Radsport, ich habe ja auch mal, also ich gehe ja meistens laufen, wenn ich Sport mache irgendwie, weil ich das irgendwie weil ich da auch alleine
bin. Siehst auch fit aus, muss ich sagen.
So bin ich irgendwie alleine und dann höre ich Podcasts und so. Ich habe übrigens letztens einen geilen Podcast gehört. Der heißt sogar Der Punk-Podcast. Ein deutscher Podcast von so 5, 6 Jungs und alles an diesem Podcast ist Punk. Ich glaube, es gibt nur 6 Folgen, weil sie dann keine Lust mehr hatten. Es fängt ab Folge 3 an und sie reden alle zusammen in ein Mikro, das in der Mitte am Tisch liegt. Geil. Und irgendwie im Hintergrund schneidet immer Gemüse. Klack, 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 klack. Das alles an diesem Podcast ist so Punk. Das ist total geil.
Aber bewusst oder
ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
Weil sonst wäre es auch nicht Punk, genau.
Ne, ich glaube, es sind einfach Punks und denen war einfach so viel egal. Und das Titelbild ist auch so mit Kuli auf so Karo-Papier gemalt. Und so. Also, total geil. The most punk thing ever. Ich will mal jetzt laufen und ich habe einmal, weiß ich noch, habe ich mal versucht, wollte ich mal was anderes versuchen und dann bin ich mal, gibt's hier in Berlin, die machen jetzt auch eine neue Filiale irgendwo auf, habe ich gesehen, noch eine viel größere. Ich glaube, das heißt Ride Berlin oder so. Das ist so mit so Fahrrädern in so einem super abgedunkelten Raum, wo man eigentlich fast nur den Trainer sieht, der vorne vor einem fährt, mit so Headset auf und der dann die ganze Zeit, ja komm, und jetzt machen wir noch einen. So,
ne? Spinning.
So super lauter Musik. Ja, aber so im Dunkeln und irgendwie wohl, keine Ahnung was. So. Und da muss man immer, in der Mitte hat man so eine Schraube, mit der man immer so quasi auch die Schwere der Pedalen einstellen muss. Also, jetzt alle mal nach rechts drehen und so, dass es schwerer ist. Und jetzt drehen wir alle wieder zurück und so, bla bla. Und ich habe dann einmal so eine Probestunde mitgemacht, weil ich gedacht habe, oh, das ist ein geiles Auspowern und so. Ne? Und das ist irgendwie, Spoiler Alert, ich fand's Horror und bin auch nie wieder danach da hingegangen. Aber es war so interessant, weil man nämlich für die Dinger auch so, die haben auch so Klickpedale und da musste man auch so Klickschuhe anziehen, wie bei so Rennrädern. Und da bin ich 2, 3 Mal wirklich, bin ich von dem Ding gefallen und hab das halbe Ding mitgerissen, weil meine Füße halt fest daran gemacht waren. Deswegen bin ich extrem gegen Klickpedale.
Voll peinlich.
Ja, sehr voll peinlich.
Aber zurück war es dunkel.
Es war peinlich. Ja, man hat es trotzdem gesehen.
Hast du gefurzt beim Fall?
Nee, ich hab mir natürlich auch noch irgendwie so den halben Innenschenkel aufgerissen am scharfkantigen Sattel und so. Also es war nicht meine beste Sport-Experience. Deswegen ist bei mir immer so, ich will gar keinen Sport mit Leuten in einem Raum machen.
Ja.
Das höchste Gefühl, was ich mache, ist, dass ich hinten, wenn ich laufen gehe, auf den Sportplatz gehe und da auf der Tartanbahn laufe.
Ja.
Und aber dann bin ich auch so ganz bei mir und so, aber da laufen dann manchmal andere Leute
rum. Ja, deswegen absolut. Ich bin auch voll
dieses,
bei dir.
Deswegen fand ich auch dieses Peloton, diese neuen Bikes, die es da gibt, ne? Kennst du die? Das ist auch so spinningmäßig, dann hast du vorne so einen Bildschirm drauf mit so Training und gibt es auch so Trainingsstunden und so, die sind dann quasi live und sowas.
Na.
Das finde ich eigentlich ganz geil, weil dann kannst du zu Hause alleine machen und so.
Ja.
Ist nur super teuer. Ich habe das auch nie verstanden da, die Leute, also ich habe, das ist einfach, glaube ich, so eine Typsache, aber es ist halt so weit entfernt von meinem persönlichen Typ. Ich könnte das auch nie, diese Leute, die auch diese Zumba zusammen machen. Und so, hey, Leute, geil! Und dann so kommt so dumme, so schlechte Techno-Musik. Und dann sind die da und dann machen die das zusammen. Und ich check schon, okay, dass manche Leute haben halt irgendwie, sehen die Welt, glaube ich, anders und nehmen das als Motivation an. So, ich bin Teil der Gruppe und bla bla. Ich bin eher so, ich wäre so self-aware die ganze Zeit.
Ja.
Ich würde mich so unangenehm fühlen. Ich würde auch die ganze Zeit mich albern, mir so albern vorkommen.
Ja.
Aber ich finde sowas immer wieder interessant. So, es fällt mir immer wieder auf. Aber ich glaube, ich habe sozusagen meine Einstellung dazu geändert. Früher war ich ein bisschen eher missgünstig oder eher so hate-mäßig unterwegs. Also alle anderen sind scheiße, meine Welt ist die beste. Sondern mittlerweile checke ich schon, okay, du musst halt auch verstehen, andere Leute haben andere Ansichten und so, aber ich bleibe dabei, dass ich es halt super oft nicht verstehe, auch gerade so Massenphänomene irgendwie, wenn, keine Ahnung, allein sowas wie halt nach Mallorca fahren oder sowas, weißt du, so mit einem Kegelclub und sowas, ist einfach, keine Ahnung, ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber check dir ein bisschen, was ich meine, so dieses so, wo viele Leute einfach, wo gefühlt die meisten Leute mit total glücklich sind und das, oder Brunchen, hatten wir neulich auch das Thema so, das ist ein besseres Beispiel, Brunchen, das, gefühlt mag das jeder Mensch. Aber ich hasse das. Das ist für mich die Horrorvorstellung. An einem Sonntag, so von 10 Uhr bis irgendwie dann auch so, oh, mach lang einfach, wir genießen den Tag einfach, bis 14 Uhr damit so einem Sekt oder so mit 20 Leuten da zu sitzen. Das ist Horror. Ich will essen effektiv 15 Minuten, ich brauche 2 Brötchen, ich brauche einen Kaffee danach und dann ciao, dann gehe ich. Und dann gehe ich zocken oder sowas oder mache irgendwas anderes. Aber vielleicht bin ich auch ein Misanthrop am Ende des Tages. So.
Ich glaube, Brunchen hassen ja viele mittlerweile. Brunchen ist zu so einem Hassobjekt geworden.
Ja.
Brunchen ist so die Multifunktionsjacke des Essengehens.
Ja.
Naja. Das ist
der
auch
Gore-Text.
Diese, auch, überhaupt, wieso sollte man Breakfast und Lunch mischen? Was ist da die Idee? Also ich mische auch nicht Mittag und Abendessen. Wieso soll ich Frühstück und Mittag essen? Ja, ja. Was für ein Scheiß.
Das ist ja auch so eine Sache, die ich in Amerika so liebe und hier mir so fehlt, dieses All-Day-Breakfast. Ich finde das, warum gibt es das nur?
Es gibt zum Beispiel in, ich glaube Charlottenburg ist das, gibt es das Benedicts, wo es extrem gute Ex-Benedict gibt. Also das ist auch wirklich deren Spezialität, deswegen heißen die auch so. Ja. Und da ist ist 24-7 Breakfast.
Geil. 24-7, also die haben auch nachts, weil das finde ich geil, ey, das so irgendwie auch einfach mal abends, warum denn nicht abends einfach mal so Eier mit Speck und so.
Sehr, sehr guter Laden, ist auch sehr lecker da, sehr empfehlenswert.
Und Hashbrowns und sowas.
Ich weiß auch übrigens noch, als wir bei diesem Ride Berlin, Maria war auch mit und als wir dann fertig waren und wir waren beide völlig am Ende danach und sind dann rausgegangen und dann waren da so die Trainer und die Leute, und wir so, die so, wie war es? Wir so, ja, boah, ey, sehr anstrengend. Was? Das war doch nur der Anfängerkurs. Wo ich auch so sage, ihr wisst ja echt, wie man die Leute super motiviert, wiederzukommen. Ja.
Unangenehm. Habt ihr gehört, Leute, die fanden es anstrengend. Ja. Und so die anderen Trainer, aber beim Rauchen so.
Dann kommen die so alle raus, was? Genau. Warte mal, ich unterbreche mal die Stunde, was?
Ja, oder auch so Personal Trainer oder sowas, da mit einem so rumgehen. Ey, es ist für mich, als ich mich da angemeldet habe, für mich war einfach ganz klar, ich habe sogar ungefragt sofort gesagt, hey, ich will einfach nur, ich will gar nichts, ich will nicht rumgeführt werden, ich will einfach jetzt abschließen und dann habe ich die Karte und dann lass mich einfach machen. So. Das haben die auch, hat auch der Typ überhaupt nicht verstanden, weil das, glaube ich, einfach viele Leute mögen, die nehmen das mit als Service. Ich kann jetzt einmal rumgehen und das sagt mir, also mir ist es so unangenehm. Ich komme mir dann vor, wie, ich glaube, ich bin traumatisiert von quasi mit meiner Mutter als Kind oder als Jugendlicher zu C&A einkaufen gehen müssen. Ja. Und dann kommen die Freunde vorbei. Pff, guck mal, jeder geht mit seiner Mama einkaufen. Und so, ja, guck mal hier. Und das hat mir alles nicht gefallen, die Scheiße. Und zieh mal deine Hose hoch. Und so komme ich mir dann vor, wie der kleine Junge, der rumgeführt wird. Und wie so der Anfänger, weißt du, und die auf den Geräten so, ey, ich bin schon lange hier, der hat ja gar keinen Plan und so. Ah, ja. Und dabei denkt es niemand. Niemand denkt das. Aber in meinem Kopf denke ich, die denken das jetzt so. Und deswegen kann ich es nicht.
Ja, da habe ich mal, ich glaube, ich habe mal so, als ich so, da muss ich so Anfang 20 gewesen sein, da habe ich auch einmal Fitnessstudio ausprobiert, weil ich müsste das vielleicht machen. Dann bin ich in Köln, so ein Fitnessstudio. Und dann bin ich da rein und hatte Trainingsstunde. Und wir gehen an allen Geräten vorbei, wo die ganzen Typen sitzen und so pumpen und Und wir gehen an allen Geräten vorbei, einmal wirklich durch den ganzen Laden, um dann in so einen Raum zu gehen, der so nur mit Glasscheiben zu den anderen Räumen abgetrennt ist. Ja. Also wie so ein Aquarium, wo man so reingucken kann. Mhm. Und da drin waren nur so Bügel, mit denen man so wippt und so, wo man so Sit-Ups mitmacht, weißt du, so am Boden und so Bodenmatten und dann so ein Bügel zum Wippen, während draußen alle an so Stahlmaschinen so, und du hockst da so und wippst so, ist ja alles klar, hier komme ich ja ganz bestimmt nochmal wieder.
Stahlmaschinen.
So auch so ein aprikotfarbener Raum und es war so mega erniedrigend.
In der ganzen Story übrigens sind in meinem Kopf gerade, die Typen sehen genauso aus wie bei Voll Normal, diese Typen so, der hat den Auspuff geklaut.
Naja, so sahen die auch alle so ein bisschen aus.
Mit diesen Tanktops und so langen Haaren.
Genau. Aber dann halt so ein nur so Schwarzenegger-Poster und so schwarze Wand und Stahl und so. Ja. Und du kommst dann in diesen Bällebad-Raum irgendwie, wo wahrscheinlich auch Kinder entbunden werden oder so.
Sehr gut.
Ja, das war auch ernüchternd. Sehr ernüchternde Erfahrung.
Aber bist du dann nie wieder auch hingegangen? Oder hast du ein bisschen Bizeps gemacht?
Ich habe mit Maria mittlerweile ein gutes Prinzip, weil wir haben mal kurz überlegt, ob wir zusammen Sport machen, auch zusammen laufen gehen, aber ich will das echt alleine machen. Also ich kann mich auch gar nicht unterhalten beim Laufen. So die Laufroutine habe ich noch nicht.
Ist
und
okay,
so, deswegen,
ich bin auch so, ja.
Deswegen, das finde ich auch irgendwie nicht. Wir haben jetzt aber endlich ein Prinzip gefunden, wie unser Sport eine gemeinsame Erfahrung ist. Nämlich immer, wenn ich Sport mache, muss sie am nächsten Tag Sport machen. Oh, okay. Und dadurch motivieren wir uns gegenseitig. Es funktioniert echt erstaunlich gut. Ja, so gut, um uns auszutricksen.
Aber so eine No-Ausreden-Policy oder was?
Genau.
Außer Work oder sowas? Oder keine Ahnung, wenn es dann nicht klappt, dann gibt's.
Nö, dann muss sie halt einen Tag schieben, aber sie muss dann auf jeden Fall nachholen.
Okay, also ich ziehe das richtig hart durch, genau. So, okay.
Und das funktioniert echt gut.
Aber es könnte sich auch einpendeln, so im Sinne von, ja, ich mach einfach nicht, machst du auch nicht, okay, ist gar nicht. Macht man einfach gar nicht mehr.
kann auch passieren.
Und beide fühlen sich ja gut, weil quasi das, beide halten sich ja ins Prinzip.
Ja, wir wissen aber ja auch, dass wir Sport machen müssen und dann geht es auch ein bisschen so um Rückenschmerzen und so, die man damit irgendwie ganz gut in den Griff kriegt und so. Und deswegen haben wir auch beide immer so ein, wir haben ja festgestellt, bei uns ist das Problem, dass wir immer das Beste für den anderen wollen. Das ist uns selbst immer so ein bisschen egal, aber wir wollen immer, dass es den anderen super geht. Und das ist so ein guter Trick, um das so auszunutzen. Weil ich dann sozusagen laufen gehe, damit sie am nächsten Tag Sport macht, weil ich weiß, dass es ihr dann besser geht und umgekehrt und so.
Naja, das ist schön, ganz gut.
Ja. Ich habe, weil mir gerade bei Sport einfiel, ich habe einen Gästeliste-Geisterbahn Crime-File mitgebracht.
Oh. Gästeliste-Geisterbahn, du Crime. Du, es ist unangenehm, immer wieder beobachtet zu machen. Ich mache dann immer voll die Faces dabei. Ihr seht mich ja sonst nicht. Guck mal weg. Nee, aber.
Ja. Aber mir fällt ist eigentlich eher Gästeliste-Geisterbahn Ordnungsrüdigkeit. Also vielleicht müsste sie dann nochmal.
Gästeliste-Geisterbahn Ordnungs. Oh, das ist übrigens der Sound. Gästeliste Geisterbahn. Ordnungs. Nein! Ordnungs. Okay. Gästeliste Geisterbahn. Ordnungswidrigkeiten.
Und zwar habe ich gestern einen Fall gesehen, der sich zugetragen hat im Hause der besten Podcast-Produktionsfirma der Welt, nämlich Cool Artists.
Wo hast du dich zugetragen?
Im Hause der besten Podcast-Produktionsfirma der Welt bei Pool Artists. Und da hat jemand einen Zettelaushang gemacht im Treppenhaus. Auf drei Zettel verteilt. Ich habe leider nur den ersten Zettel, den zweiten muss ich dann zudenken. Also nicht wundern, wenn der zweite nicht ganz so scharf formuliert ist. Und zwar steht da: Denkt an eure Nachbarn, Ausrufezeichen. Ihr wohnt nicht alleine, drei Ausrufezeichen. Das ständige Gestöhne in der Nacht ab 1 bis 3 Uhr raubt uns den Schlaf. Und dann kommt so, was ist denn hier los? Das ist der letzte Brief, bevor wir die Polizei informieren. Brief. Und das fand ich verschiedene Sachen sehr lustig daran. Ja. Erstmal, dass jemand hat dann bei dieser Zeitangabe das Gestöhne zwischen 1 und 3 Uhr hat jemand erstmal so Respekt, Ausrufezeichen hingeschrieben. Und dann hat sich gesagt, das muss ich nochmal jetzt, weil ich hab's auch hier, sie haben es natürlich, ist ja Berlin, haben auch mal auf Englisch den Aushang gemacht, das habe ich jetzt auch nicht mehr, da habe ich den ganzen Zettel. This is so unacceptable, how you behave towards your neighbors. Every night, 1, 2, 3, there do you, especially female, makes such noise that we cannot sleep, lest, in Anführungsstrichen, message before we call the police.
Alter.
Und dann hat auf beiden Zetteln, das frage ich mich, dann hat jemand so mit Kugelschreiber ganz klein drunter geschrieben, dass sie, sie kennt es nicht, also sie weiß nicht, wer das ist, aber wenn es Informationen gibt, wer das ist, möchte sie bitte informiert werden, sie würde dann mit denen sprechen. Und hat sie so ihre E-Mail-Adresse hingeschrieben.
Ja, die will bestimmt swingen.
Ja. Das war auch so mein erster Gedanke, weil ich dachte so, weil das macht ja auch keinen Sinn, weil dann, okay, mal angenommen, jemand wüsste das und dann würde man der das schreiben, das hieß ja dann, sie geht hin, also ich wollte jetzt mal mit euch reden, dass ihr bitte nichts lautet, ihr habt ja sicherlich Aussagen gesehen, also was, wie würde die das dann machen? So, das habe ich mir irgendwie nicht.
Naja, sie hat ja schon mal den richtigen Ansatz, sie will halt dieses so mal erstmal reden, bevor man halt so eigentlich so, wir rufen die Polizei, aber in diesem speziellen Fall ist, glaube ich, einfach genau das vielleicht nicht der richtige Herangehensweise.
Das ist echt der Hammer, wenn die Leute sich wegen Bumsgeräuschen beschweren, das finde ich echt, also kleinbürgerlicher geht's ja überhaupt nicht mehr.
Ja.
Wenn du in der Stadt wohnst, dann zieh halt in ein Reihenhaus, in den Stadtrand, aber...
Aber warte mal, wenn's, ich muss zugeben, dann bin ich vielleicht auch ein Spieß, aber ich habe auch schon ein bisschen überlegt, weil ich bin ja auch ein bisschen, ihr kennt es ja über die Jahre, so jemand, der bei den Nachbarn gerne auch mal sich über mal, also ich beschwere mich zwar nie, ich fresse es nur in mich hinein, aber ich bin ja auch jemand, der das, aber ich kann mir schon, also guck mal, so wie es klingt, ich stell dir mal vor, dass wir jetzt so, dass es wirklich jede Nacht ist und es ist wirklich super laut. Dann ist es irgendwann halt schon auch so, dass du dann halt, wenn du nicht pennen kannst, was willst du dann machen?
Aber keiner bumst 2 Stunden. Und es macht doch auch Spaß zuzuhören.
Nicht,
aber ist doch schön zuzuhören. Die sind einfach nur, die haben selber kein Sexleben mehr und sind deswegen so frustriert, wenn sie hören, dass andere vögeln. Aber es ist doch, doch schön, wenn Leute.
Jetzt sehe ich auch gerade, dass das deine E-Mail-Adresse ist.
Ja, genau. Aufgeschrieben wurde.
Das hab ich, ist etwas, was ich wirklich noch nie verstanden habe. Ich habe wirklich schon in Hotelzimmern Nächte gehabt, wo Leute neben mir im Zimmer gebumst haben, super laut und so. Aber für mich ist das immer so, ich denke so, ach, ist doch schön, dass die Spaß haben, dann ziehe ich mir halt Kopfhörer auf oder was auch immer.
Ich bin da auch bei dir. Ich will jetzt da gar keinen Streit vom Zaun, weil ich meine eher so, ich kann, wenn es halt wirklich sozusagen 2 Wochen lang jede Nacht ist und du halt schlafen musst und arbeiten musst und es wirklich so, wie es dargestellt wird, super laut ist, dann kann ich das schon tatsächlich nachvollziehen, auch wenn es bumsen ist. Dann denke ich mir schon, oh, dann bin ich vielleicht dann auch klein.
Aber dann denke ich mir so, Bumsen ist so ein Scheißwort.
Ficken ist auch nicht geil.
Ja, Ficken ist auch nicht geil, aber
Beischlaf.
Sex haben kann
Sex,
man ja sagen.
Liebe machen, die machen Liebe. Naja, aber ist ja auch wurscht, der Zettel ist auf jeden Fall lustig, vor allem mit den Ausrufezeichen. Also ich, ausgehend von der Art, wie das formuliert ist, kann ich eigentlich jetzt schon sagen, dass meine Theorie wahrscheinlich nicht stimmt und dass wirklich jemand kleinmürrig ist. Weil so dieses die Art mit den Ausrufezeichen und sowas, das spricht ja schon für jemand, der, glaube ich, eher arschig ist.
Was machst du da auch als Polizei, ne? Also klingelst du da und sagst, also oder auch dann muss er dann, wenn sie wissen nicht, wo das herkommt, dann rufen sie die Polizei und dann muss die Polizei erstmal so im Hof warten, bis die Geräusche wiederkommen und dann müssen
die
hin.
Die kommen zum
Dezibel, und dann treten sie die Tür, ein.
Also ich finde klar, ich meine, es war jetzt natürlich auch wahrscheinlich, der Brief ist jetzt in den heißen Tagen entstanden. Mhm. Man kann ja auch das Fenster zumachen, wenn man bumst. Das ist schon okay, wenn man auf sowas auch achtet, finde ich. Und jetzt haben sie es wahrscheinlich aufgelassen, weil es zu heiß war. Mein Gott, passiert dann halt mal in so heißen Sommertagen.
Also, ich fände geil, wenn die Polizei kommt. Und dann machen die Tür auf und dann ist der Typ da drin auch so, weißt du, halt auch so ein Polizei, also, weil die gerade so ein Rollenspiel machen. So, nee,
ah, Jungs, da seid ihr ja.
Hier ist alles okay.
Genau. Papiere bitte. Wie, ich will ihre Papiere. Naja, ich will ihre Papiere.
Das habe ich eh, den Gedanken habe ich manchmal so, wenn man so, habe ich schon mal gehabt, dass ich irgendwie in einem Café saß und gegenüber war irgendeine Ordnungswidrigkeit, wo Leute gesagt haben, ich rufe die Polizei, ich glaube, wegen irgendwie falsch geparkt oder keine Ahnung was. Und da habe ich gedacht, wie lustig es wäre, wenn man jetzt einen Stripper ruft, der dann also in eine Polizeiuniform kommt, der vor der eigentlichen Polizei kommt. Wenn man dann diese die Vorstellung mag ich, wie der sich dann so, der denkt halt, da kommt ein echter Polizist, erzählt ihm so total aufgeregt, was hier los ist. Dann so, okay, ja, erzähl weiter. Und dann macht er das langsam auf.
Das ist mega gut. Oder ich muss gerade überlegen, schau vor, also, oder mach's bitte nicht, wenn's brennt, Herm. So ein Feuerwehrmann gebucht und so. Das ganze Haus brennt lichterloh und Herm ist aber nur für sein Amüsement kommt dann so ein Stripper-Feuerwehrmann.
Der auch schon so,
ja, löscht
so
doch.
Rußstreifen im Gesicht und so.
Genau, weil er davor Footballmann war
dann,
oder so.
Dann ist aber auch die richtige Feuerwehr da, aber er nimmt den dann immer so den Schlauch ab und so Post damit. Und die so, ey, gib mir her, ja, warte mal.
Also. Ey, spitz mich mal ab. Und der hat auch diesen kleinen Camcorder. Weißt du, so nicht Camcorder, hier ist so ein kleiner CD-Player. You can leave your head on.
Und klettert so die Leiter hoch und sie so, ey, lass mich vorbei. Und er so, lass mich vorbei.
Oh Mann. Oder halt genau das gleiche Szenario mit so einer sexy Krankenschwester. Während du halt irgendjemand halt so ein Skateboard-Unfall und jemand hat irgendwie die Knie kaputt oder sowas. Und dann so, genau, du siehst schon, wie andere Leute so den Krankenwagen rufen, du so ganz schnell deine Stripnummer so und so, was ist denn hier los?
Oder so kurz.
Und du die ganze Zeit ihre Titten so in sein Gesicht machen und so, hey, ich brauche Schmerzmittel.
Kurz bevor man bewusstlos wird.
Oh Mann, aber das mit dem Feuerwehrmann, das haben wir die Vorstellung. Hey, komm, spritz mich mal ab.
Aber Nils, jetzt mal zum ernsten Thema. Wie würdest du das denn dann, die Regelung als Bürgermeister in Bonn durchsetzen?
Ja, ich würde...
noch stärker nachts angeht. Du bist ja sehr nachtaktiv.
Ich bin sehr nachtaktiv. Absolut. Ich würde ja sozusagen, ich würde das ja mischen. Ich würde nicht, bei mir gäbe es keine Stripper-Polizisten oder Polizisten, sondern jeder Bonner Polizist und Feuerwehrmann, auch Feuerwehrfrau und jede Bonner Polizistin, bekommt von mir, das verspreche ich hier heute hoch und heilig, finanziert eine Stripper-Ausbildung, damit die auf die jeweilige Situation reagieren können. Wenn jetzt so ein Feuerwehrmann irgendwo hinkommt, wo es besonders heiß ist, aber nicht wegen dem Feuer, dann kann der sofort umswitchen und sagen, alles klar. Und das halte ich für wichtige Soft Skills im Umgang mit dem Bürger.
Ja.
Und deswegen setze ich mich dafür ein, dass da diese duale Ausbildung stattfindet.
Herr Buckelberg, also Sie müssen das jetzt hier auch mal, da müssen Sie mir das nochmal erklären. Das wurde jetzt auch zu Recht kritisiert, Ihre Police mit dem gleichzeitigen Stripper und, oder ich sag mal, Sexworker Bereich und dem öffentlichen Diensten. Wie wollen Sie das finanzieren?
Das ist sehr, das ist wahnsinnig einfach zu finanzieren. Mhm. Die Stripper-Ausbildung ist in der Regel sehr kurz und in vielen Fällen werde ich die auch selber übernehmen.
Ja. Haben Sie da ein Zertifikat?
Oder ja, na klar, ich habe mehrere Zertifikate von der.
Wie heißen diese Zertifikate?
Naja, Strip University of Hollywood am Sunset Strip. Ja, klar. Ja. Und okay. Da habe ich mehrere.
Daher kommt der Name, das wusste ich gar
nicht. Genau, da habe ich mehrere Diplome gemacht und auch unter anderem zum Ausbilder. Zum Strip-Ausbilder und das werde ich hier natürlich voll in die Waagschale werfen, ja, als Bürgermeister dieser Stadt.
Ja. Toll. Sie haben ja auch den Namen sich jetzt Strippendale geben lassen, ja, nochmal als dritten Mittelname. Hat das damit was zu tun?
Nee, das ist einfach ein Künstlername, der unabhängig davon auch schon Verwendung findet. Denn Sie müssen wissen, Herr O'Sullivan, Bürgermeister einer Stadt wie Bonn, einer mittelgroßen Stadt wie Bonn, so verantwortungsvoll, wichtig und ehrenvoll ich diese Aufgabe auch finde, ist nichts, wo man reich wird. Das ist eher eine Berufung als ein Beruf. Das ist ein Amt, das Sie ausfüllen wollen müssen, um das wirklich ausfüllen zu können.
Das verstehe ich.
Das ist kein Posten für Berufspolitiker. Das ist etwas, was vollste Leidenschaft und Herzblut erfordert, was sich nicht in der Vergütung niederschlägt. Ja. Aber deswegen brauche ich.
Parteilos.
Deswegen brauche ich natürlich ein zweites Standbein. Und Sie wissen, gerade Manstripper sind vor allem erfolgreich mit drittem Standbein.
Ja.
Und,
Sie sind ein Schlingel. Sie sind ein Schlingel.
Und
Herr
ich
Bogel,
bin genau dieser Schlingel. Und deswegen habe ich mir für meine berufliche Laufbahn, habe ich mir eben den Namen Strippendale, Nils Strippendale Buckelberg schützen
lassen. Du hast ihn gemerkt, nicht schlecht, nicht schlecht.
Noch eine kurze Frage von mir, Herr Buckelberg. Ja. Ich hatte jetzt in verschiedenen wichtigen Medienmagazinen wie DWDL oder auch der Musikwoche, die ja wirklich
W&V nicht vergessen.
W&V, ja. Da war die Rede davon, dass ihr Song leider nicht veröffentlicht werden darf, weil es da gerade große Tantiemenstreit zwischen Universal Music, Sony Music, EMI, die sind da alle dran. Weil das einfach, weil alle mit einem wahnsinnigen Hit rechnen.
Ja.
Und deswegen darf das nicht gespielt werden. Wie ist da die Lage?
Also erstmal
es geht natürlich um den Song Hier geboren.
Ich muss dir da erstmal korrigieren, Herr Herrmann.
Sorry.
Keine dieser Plattenfirmen rechnet mit einem Hit, sondern allen A&Rs wurde der schon vorgespielt und jeder weiß, dass es sich bei Hier geboren um einen lupenreinen Hit handelt. Tatsächlich sind wir in einer Art, Schachmatt-Position.
Bieterstreit vielleicht.
Die Bieter haben sich gegenseitig Schachmatt gesetzt. Dadurch scheint ein völliger Stillstand entstanden zu sein, um mich herum. Also all diese Plattenfirmen, wo dann keiner den nächsten Zug wagt und jeder wartet nur, dass der nächste zieht. Man kennt das aus Duellsituationen etc. Ich stehe da mittendrin. Ich bin quasi das Auge dieses Hurricanes.
Ja.
Und weiß nicht, wie mir geschieht. Ich weiß nicht, wie das sein kann, dass gerade dieser Bieterstreit dafür sorgen soll, dass ich nicht in der Lage sein soll, meinen Wahlkampfsong für meinen Wahlkampf in Bonn, nämlich den Song Hier geboren, veröffentlichen zu dürfen. Und habe beschlossen, diese Diskriminierung durch die Industrie nicht länger hinzunehmen, denn wir müssen uns alle viel freier machen von der Industrie, gerade Kreative, gerade Musiker, gerade in Zeiten von Corona etc. Und deswegen habe ich beschlossen, den Song heute ans Ende dieser Folge zu setzen, um meine Kandidatur endlich wahr werden zu lassen, beziehungsweise um auch den letzten Wechselwähler oder zweifelnden Wähler davon zu überzeugen, mir seine oder ihre Stimme anzuvertrauen für ein besseres Bonn unter meiner Schirmherrschaft.
Ich habe Gänsehaut.
Hier geboren,
ich auch
dafür
Gänsehaut.
Stehe ich.
Man muss ja vor allem, Herr Herrmann, das habe ich natürlich durch meine jahrelange Arbeit in der elektronischen Musikbranche jetzt natürlich so ein bisschen einen Vorschuss gehabt. Also ich habe da eine Information. Ich hoffe, Herr Birkeberg, Sie haben nichts dagegen, wenn ich das jetzt hier einfach mal leake, aber es wird wohl, Sie können sich freuen, Herr Herrmann, es wird einen offiziellen Remix geben von Hier geboren von keinem anderen als Alex Christensen.
Ach,
Es wird geremixed.
Bonn ist die geilste Stadt der Welt, oder wie ist
das? Ich hab
U97 heißt das Projekt.
Von Christel Alexen. Ich habe ein paar Seilschaften aus alten Viva-Zeiten nochmal aktiviert.
Munkelt, H.P. Baxter hat was damit zu tun, aber.
Hier geboren!
Nichts Genaues weiß man nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Ich will da nicht zu viel vorweggreifen, aber ich kann versprechen, es wird ein Fest für Techno-Aficionados.
And all the Bonners all around the world.
How much is the Bürgermeister?
How much is the Bonn?
Bonn, 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 Bonn.
Wahnsinn, dass Sie in Ihrem Küche
haben. Wir sind hier geboren, ja.
Ich freue mich schon auf den Ausgang im Hausflur später.
Das wäre das auch geil. Alle Songs einfach immer nur mit dem Silbelbonde.
Also erst zwei Sachen kurz dazu. Also erstmal Respekt an Sie, Herr Buckelberg, wie Sie sich jetzt während Ihrer Aussagen ausgezogen haben. Das zeigt für mich die Strip-Leidenschaft, die absolut in Ihnen steckt. Ja. Und
das ist Das war David Blaine-mäßig.
Das war richtiger. Einmal ist er nackt gewesen. Ja, richtiger Käseschlitten. Also wer sich so schnell auszieht, ist richtiger. Und dann das Zweite, was ich sagen wollte, ich mag es ja auch immer, wie Sie sich so fundiert ausdrücken können. Aber jetzt hier vor Ort, wenn Sie dabei noch Ihre Lesebrille so um den Hals haben, das wirkt für mich noch viel toller. Und da wollte ich eh noch fragen, da hatten Sie schon mal auch angefangen. Wie ist das Leben für Sie mit Lesebrille? Weil ich hatte das Gefühl, das hat was mit Ihnen gemacht, Herr Buckelberg.
Auch, dass es keine Stärke hat, ist mir aufgefallen. Aber
Lesebrillen live, doch jetzt hat sie eine Stärke. Lesebrillen live ist ein sehr besonderes Leben mittlerweile. Ich trage diese Kette als eine Art, wie soll ich sagen, Auszeichnung. Ja. Ich werde auch, das habe ich schon angemeldet, sollte ich den Oberbürgermeister Posten zugesprochen bekommen vom Wähler, wovon wir hier alle eigentlich im Grunde genommen fest ausgehen. Dann habe ich, das ist ein Wahlversprechen von mir, vor, die Bürgermeisterkette der Stadt Bonn zu meiner neuen Brillenkette zu machen. Und also es wird dann eine etwas auffälligere Goldkette um meinen Hals hängen, aber am Ende dieser Kette wird immer meine neue Lesebrille sein. Und lassen Sie mich Ihnen so viel verraten, Herr Herrmann. Eine große Krux, ein großer Fallstrick des Lesebrillenlebens ist es, zu vergessen, die Lesebrille abzuziehen und nach der Hälfte des Tages sich zu überlegen, warum ist man eigentlich gerade schlecht, bis einem auffällt, dass man mit der Lesebrille durch die Stadt läuft und irgendwie Bahn fährt und so weiter und so fort. Also das ist noch, da muss ich noch besser werden, auch der Kette zu vertrauen, die Brille einmal vom Gesicht werfen, aber ich arbeite daran.
Ich finde geil, tatsächlich, jetzt komme ich gerade auf Bürgermeisterkette oder wie heißt das? Gibt es ja wirklich so, wie so eine Art, das haben
ja diese Bürgermeister, sind ja so Bürgermeisterketten. Ja. So,
wie geil es wäre, wenn man so eine Bürgermeisterkette macht, aber dann wie die Rapper, dass es sich so drehen kann oder so. Dieses Spin-Ding. Kennt ihr das so, wenn so wie Jody Highroller oder sowas?
Oder dieser goldene Furby, wie bei einem Sandler-Film.
Ja, genau. Wie geil. Oder einfach so ein krasses Ding, wo sich das dann so dreht und das ist einfach so das Wu-Tang-Symbol oder so, irgendwie Death Row Records oder sowas. Und du so voll so, ja, fick doch, ich hab mich gewählt.
Ja, bei Bonn ist dann natürlich dieser Kussmund in einem O, den man so drehen kann. Ein Strasskussmund.
Wie ist das eigentlich mit Karneval in Bonn? Wie ist da die...
Köln eigentlich.
Okay.
Also ich war auch schon mal, meine Schwester hat ja immer in Bonn gelebt und da war ich auch ein paar Mal am Karneval. Oder einmal, als sie noch in Bonn gewohnt hat, habe ich sie da besucht und dann waren wir an Weiberfastnacht in Bad Godesberg am Karneval. Und
was sagt man da? Sagt man da Alaaf? Oder?
Nee, sagt man auch Alaaf.
Was gibt's da? Was trinken die da? Kölsch? Nee.
Ja, es gibt aber in Bonn auch eine Brauerei, in der gibt es...
Bönsch. Ich kenne das ja vom Carpe Noctem, da habe ich jahrelang aufgelegt.
Klar.
Das ist Hammer Club, weißt du, ist halt so, ist ein Family, wir sind Family. Ist die Carpe Noctem Family so einfach.
In Koblenz ruft man was ganz komisches, ich überlege gerade, was man, Nara ruft man, glaube ich, in Koblenz.
Narinaro, oder?
Narinaro kommt bei uns im Süden, da sagst du
das. Ja, aber sowas Ähnliches ruft man in Koblenz auch, ist ganz komisch. Ich bin ja mal, als wir die Mülltüte rausgebracht haben, haben wir so ein paar Karnevalsorten gespielt, haben wir auch in Bonn in der Beethovenhalle gespielt, stand meine Schwester in der ersten Reihe.
Kommt Beethoven aus Bonn? Nee.
Ja, der ist in Bonn geboren.
Mhm. Oh, krass.
Und
Bonn. Macht eigentlich Sinn.
und dann haben wir überall gespielt, dann haben wir auch in Koblenz gespielt, auf so einer Karnevalsveranstaltung. Mhm. Und das Lied kannte ja noch keiner, als wir gespielt haben, als es rauskam. Da war das ja neu. Und dann sind wir in Koblenz aufgetreten auf so einer riesen Bühne, auf so einer riesen Veranstaltung. Und das hat aber keine Stimmung ausgelöst, weil es ist halt Kölsch. Und da können die Koblenzer ja auch nicht so richtig was mit anfangen, wenn sie jetzt nicht Höhner oder Blackfish sind oder so. Und dann irgendwie war das Lied vorbei und dann Stimmung, irgendwie so fünf Leute so... so geklatscht und so, ne, und die anderen alle saufen und so. Und dann kam der Moderator auf die Bühne und dann wollte der das retten. Oh, und dann, während wir von der Bühne gegangen sind, dann kam der Moderator auf die Bühne, hat dann so eine super komplizierte Story. Ja, vielen Dank an die Stussdämpfer, das ist ja die neue Band von Nils Buckelberg und Mensch, da hat er seine Wettschulden eingelöst, denn er hat mit mir gewettet, er hat mit mir vor einem halben Jahr gewettet, dass er nicht hier auftreten wird. So eine super komplizierte Story, um den Auftritt zu entschuldigen. Das war so mega weird.
Das finde ich fürs Privatleben gut, wenn ich so eine unangenehme Situation habe, dass danach dann immer jemand sagt, ja, hat er eine Wette verloren, ich würde das kurz auflösen. Also.
Das hätte ich mit dem Fitnessstudio machen sollen.
Ja, genau.
Ja, sorry, hier sind überall Kameras. Das war eine Wette. Ja,
guck mal,
Prank. Ja, Prank. Ich habe ja auch so ein kleines Geräusch und dann mache ich so ein Handy, als hätte ich so ein Furz-Sounds auf dem Handy. So, guck mal hier, das war ich.
Dann so in den Arm nehmen und einfach so irgendwo hinterher, ja, schau da und da ist die Kamera.
Stimmt, genau, dieses in den Arm nehmen. Und dann, aber dann wirklich, dann zeigst du halt wirklich einfach auf so ein, weiß ich nicht, sieht nur, sieht nicht mal halb ansatzweise aus wie eine Kamera, so.
Hey, das ist so einfach. Das ist einfach hier ein Eier, das ist
ein hier, Haken. Hinter den ganzen Spiegeln, das überall Kamera. Ja,
das ist ein Kleiderhaken.
Nee, nee, das ist eine Kamera. Ah, oh, Mensch, du bist so Kleiderhaken. Und dann so weggehen. Und dann so tun, als ob man moderiert irgendwo rein, so um die Ecke, so dass man aber nicht die Kamera, also die Kamera könnte, also die, der Kameramann so und Team wäre quasi rein. Genau, wäre so um die Ecke. Ja, das war's heute mit der Prankshow, aber nur, dass der Typ das sehen kann.
Und dann triffst du den aber andauernd wieder. Ja, und immer wenn der kommt, machst du, oh, und jetzt, dann so unter der Dusche und so.
Aber heute nichts sagen, ne, nichts sagen, wir sind wieder.
Ja, gleich kommt Michael Schanze.
Vielleicht kannst du ja mal Lockvogel sein oder so bei uns.
Wieso war der Michael Schanze? War,
aber Michael Schanze hat keine Verständnis.
Nee, was war wie, Guido? Guido,
der Guido Kanz.
Guido Kanz. Jetzt, ja.
Damals war es Kurt Felix. Ja. Kurt und Paola Felix.
Die fanden die Pranks immer so wack, ey.
Ich fand's immer wack?
Die Pranks oder die Dinger, Pranks, die wir gemacht haben, die Settings waren meistens immer so übel schlecht.
Ich find's auch mal lustig, wenn das so, ach, gerade wenn es so neuere Prank-Shows sind oder also ProSieben oder sowas, die dann so Moderatoren haben, die man jetzt vielleicht auch in der Allgemeinheit nicht kennt. Und normalerweise hat man so diesen Moment, der Prank wird so aufgelöst, weil dann so der Moderator irgendwie um die Ecke kommt und so, hey,
die kennen ihn nicht.
Die kennen ihn aber halt nicht.
Ja, genau.
Rafft man das irgendwie nicht.
Ja, das sind meistens irgendwie so, ich glaube bei ProSieben ist immer so, das ist dann quasi, das ist wie so ein Militär, man steigt dann so auf zu TAF und dann nach TAF kommt man so zu und dann, also, ey, habt ihr diesen Workout von Daniel Aminati gesehen auf der Autobahn? Es ist so übel gewesen, ey, dieses Video. Oh, ich habe selten so gekündigt, hast du es gesehen?
Nein, hab ich nie gesehen.
Ey, ist so geil. Also, pass auf.
Er hat so im Stau so ein
Workout gemacht. Ja, er ist so Stau und so. Und er ist ja mega so fitnessmäßig. Und er hat ja voll so, fährt ja auch voll diese Schiene, so motivational. So, hey Leute, dein Tag, machst du deinen Tag? Schau in den Spiegel und so.
Mach dich krass, war doch auch sein Ding.
Mach dich krass und so, weißt du. Und soll er machen, keine Ahnung, aber irgendwie. Und dann hat er so ein Video, wird halt gefilmt von irgendjemandem, dann so ist halt komplett Stau wegen Corona wahrscheinlich oder sowas. So. Und dann macht er echt so, hey, normalerweise würde ich jetzt euch ein Fitnessvideo liefern, aber hey, steht da Stau. Und dann so offensichtlich so, naja, ich mach's einfach hier. Ja. Und dann macht er so an der Leitplanke so Trizepsübungen und macht dann so, Jumping Jacks.
Und so auf der Straße so liegt jetzt, man sieht so, wie die Leute hinten am Auto stehen und so gucken.
Oh,
und so,
oh Gott, was ist denn da los?
Ich hasse das jetzt. Das ist so übel.
Oh Gott.
Ey, Nils, wirklich. Das geht im Twitter, das findest du schnell. Es ist so, es tut körperlich weh. Und dann wirklich so, und am Ende macht er doch mit einer Freiwilligen so mit und er ist so übermotiviert. So, ja, komm, wir machen ein paar Jumping Jacks. Und die so, okay.
Hätte nur noch eine so hoch.
Wer bist du eigentlich?
So eine so als Gewicht.
Ja, ich bin Daniel Minati, so ein so. Ich habe früher TAF moderiert.
Ja, und ich habe das auch. Ich habe das bei Instagram bekommt man jetzt nochmal die Reels bei der Entdeckenseite angezeigt. Ich habe das da angezeigt bekommen, das Original, als es gerade raus war. Und dachte, was ist denn los mit Instagram? Wie empfiehlt mir das?
Das kommt ja auch
bestimmt
gut an.
Bestimmt drei Tage nicht mehr Instagram.
Sowas kommt auch mega gut an, weil das so crazy ist. So, hey, der nimmt einfach so diesen Stau und macht so spontan was draus. So, weißt du, gerade so in Germany ist sowas krass. So.
Never skip Black Day.
Ja. Na. Aber wie er da wirklich da an der Leitplanke diese Trizeps machen.
Macht also, wir machen jetzt Light Planking.
Light Planking, hat er doch so einen Witz gemacht, genau. Light Planking, weißt du, hier.
Hilfe, ey. Ich finde, es gab zwei Pranks bei Verstehen Sie Spaß, in der ganzen Geschichte von Verstehen Sie Spaß, die jemals gut waren. Einmal ganz früher, in den 80ern, haben die mal in so einem Skiort, sind die Leute mal bei so einem Hotel vorgefahren und sind rein, um sich anzumelden, haben das Auto stehen lassen und haben sich angemeldet, sind wieder raus, um das Auto zu parken. Ne?
Also wo nochmal, sag nochmal.
Also es war in so einem Skiort in der Schweiz. Ja. Die Leute fahren mit dem Auto beim Hotel vor, gehen rein, melden sich an, kommen raus und fahren mit dem Auto auf den Parkplatz.
Okay, also so ist ein bisschen extra, wie halt in Amerika hier Dings, nur dass man selber fährt.
Dass man selber fährt, genau. Ja. Ist ja so ein typischer Platz, also früher bei Hotels auch immer gewesen, dass man vor dem Hotel anhält, um sich anzumelden. So. Und die sagen dir dann, wo der Parkplatz ist und so. Und dann haben die, während die Leute sich drin anmelden waren, haben die den einfach Skier aufs Dach geschnallt mit so einem Dachgepäckträger.
Ja.
Und dann sind die wieder weggegangen. Und es war so geil, weil die Leute kamen immer raus so, hä? Und so manche sind dann einfach so gefahren und so, oh geil. Aber so ganz viele waren so, hä?
Das ist gut, ja.
Und das fand ich so geil, weil es so simpel war.
Ja,
das war so mega witzig. Und einmal, das war tatsächlich, glaube ich, sogar schon zu Guido Kanz Zeit, haben sie bei Verstehen Sie Spaß Mike Krüger geprankt.
Ja.
Und zwar haben sie ihm gesagt, ja, hier in München, neue Show, du musst vorbeikommen und so, haben ihn so eingeladen, haben ihn eingeflogen und dann ist so sein Manager oder so, ist mit ihm dann im Taxi gefahren und sie haben dann genau die Route festgelegt, auf der sie fahren und haben auf der Route Plakatwände aufgestellt, auf denen so Werbeplakate waren, wo Mike Krüger für so Dildos wirkt.
Okay, das ist
cool. Das war so geil, weil der guckt, Moment mal, was ist denn das für ein Plakat? Und so. Ich muss sofort anrufen, ich muss meinen Anwalt anrufen und so, der ist mega ausgeliebt, war super witzig, weil die Plakate waren so an der Nase des Mannes, jetzt Dildos kaufen oder irgendwie so.
Das war super gut.
Das war echt tatsächlich sehr, sehr lustig.
Die Situation stelle ich mir sehr lustig vor.
Ey, die apropos gute Fernsehshows, die beste Fernsehshow, oder ich glaube, es war nur Teil einer Fernsehshow,
Wir sind im japanischen Bereich, also ihr wisst, da kann nur was Geiles kommen. Die haben ja immer die unfassbarsten Ideen. Da habe ich eine Sendung, ich glaube, das ist tatsächlich so ein ganzes Showkonzept. Und zwar, das ist, kennt ihr vielleicht, das ist ein ganzer Raum, ja, und der sieht aus wie so, so ein Wohnzimmer, so ein Tisch und so was, Stühle und so bla bla. Und das Ding ist, da muss ein Kandidat rein und der muss sich nur beim Durchgucken entscheiden, ist es Schokolade oder Plastik.
Ach ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
Und der muss aber dann herzhaft reinbeißen. Ja, ja. So. Ja. Und das ist so geil. Ja. Weil, und manchmal ist es so nur ein Stück vom Tisch und dann siehst du halt diese, oh, Wonder Camera, da hat er, und die kommentieren das so zwei in so einer kleinen Box, so, Wonder Camera, da. Und dann ist es Plastik und der, oh, meine Zähne tun weh. Und manchmal ist es dann so, und dann die wissen, was Plastik, und dann sind die so richtig aufgeregt, weil so eine Frau sich so einer Pflanze nennt, und dann geht die da hin und dann kriegt die das hin und die flippen alle voll aus, nur weil die halt, das ist so unfassbar.
Ich habe auch mal so einen kleinen Ausschnitt, wo immer so ganz vorsichtig in die Türklinke so reinbeißt.
Ja, genau. Die haben echt die besten Shows. Da habe ich auch neulich, habe ich es auch irgendwie in die Timeline gespült bekommen, das Finale der Weltmeisterschaft im Schnick-Schnack-Schnuck, die haben das riesig aufgezogen. Einfach nur Schnick-Schnack-Schnuck. Ja. Also nur diese drei, kein Brunnen, kein Scheiß. Ja. Genau abgemacht, welches Timing das ist. Und da sind waren zwei Mädels, glaube ich, die wirklich in einem riesen Halle, so tausende Zuschauer, die zujubeln, die spielen halt Schnick-Schnack-Schnuck. Und die hat irgendwie eine Million oder so gewonnen am Ende und fängt voll an zu heulen, weil sie das Finale halt so gewinnt. So. Und die haben echt so ein paar Runden gehabt, oh, das ist halt mega die Spannung. Weil es einfach genial ist. Ich meine, es ist auch spannend. Es ist, es ist einfach, es ist ganz einfach.
Absolut.
Manchmal muss es gar nicht so kompliziert sein. Naja.
Ach, herrlich. Ich muss jetzt zum Workout raus. Na, auf die Straße.
Wir müssen jetzt alle pumpen gehen. Wir ballern durch.
Hashtag wir ballern durch, Leute.
Na. Aber ich muss jetzt noch, also ich werde
Hashtag jetzt, hier geboren.
Ein bisschen Raum abdunkeln, Räucherkerze anmachen und sowas. Ein bisschen so runterkommen und dann höre ich den Song an, der jetzt
noch kommt.
Willst du ihn selber, musst ihn selber, ja, du darfst, sollst, musst ihn selber anmoderieren, natürlich.
Das war's für heute mit der Gästeliste Geisterbahn.
Ciao, Leute.
Schön, dass ihr alle dabei gewesen seid. Schön, dass wir mal wieder alle in einem Raum gewesen sind. Und für euch da draußen am Äther. An den Lautsprechern, an den Kopfhörern, für euch da draußen an den Geräten, die diese Sendung empfangen, gibt es nun die Weltpremiere und Derniere, denn es wird die letzte öffentliche Aufführung sein, die erste und die letzte gleichzeitig, aus rechtlichen Gründen, des ultimativen Smash-Hits, des größten Wahlkampfsongs aller Zeiten, den diese Republik jemals gesehen hat. Wir wünschen euch ganz viel Vergnügen mit dem zukünftigen Oberbürgermeister der Stadt Bonn, Nils Bokelberg, und seinem Hit Hier geboren.
Okay.